Ich habe mein ganzes Leben in der Gastronomie gearbeitet, mit all ihren Vor- und Nachteilen, wie in jeder anderen Branche auch. Angefangen habe ich in einem kleinen italienischen Restaurant in meiner Heimatstadt, das nur wenig Sitzplätze hatte und hauptsächlich für Takeaway und Lieferservice genutzt wurde. Als ich eingestellt wurde, arbeitete ich vor allem als Lieferant, sammelte aber auch Erfahrungen am Kassentisch, beim Auffüllen des Kühlschranks und in der Küche. Die meisten Aufgaben waren in Ordnung, aber am meisten gefiel mir das Ausliefern. Die Zeit verging dabei wie im Flug und manchmal waren die Trinkgelder wirklich gut. Ab und zu gab es bei einer großen Bestellung sogar ein Extra von $20, was damals noch eine ordentliche Summe war. Was ich am wenigsten mochte, war der Kassendienst, wenn ich gerade nicht auslieferte. Denn die Gäste, die im Laden erschienen, waren oft viel unfreundlicher als die, die telefonisch bestellten. Es gab auch einige Stammgäste, die entweder nur herkamen, um etwas zu bestellen, oder manchmal einfach nur herumsitzen und Zeit verschwenden. Immer wieder mussten wir auch aggressiven Betrunkenen oder College-Studenten, die versuchten, ihre Egos zu profilieren und sich prügeln wollten, den Laden verlassen. Ein Stammgast, der sich mir bis heute eingebrannt hat, war ein Typ namens Johnny. Ob Johnny nun ein Mitarbeiter des Restaurants, ein alter langjähriger Kunde oder einfach jemand war, der nur einen kühlen Platz und eine Pause vor der Hitze suchte, weiß ich nicht. Er war routinemäßig drinnen und draußen im Laden zu finden, bat Passanten um Kleingeld oder forderte uns Mitarbeiter auf, ihm kostenlos oder vergünstigt Essen und Getränke zu geben. Meistens war er ruhig und wenig aufdringlich, weshalb ich vermute, dass die Polizei nie gerufen wurde. Allerdings machte er ständig anzügliche Bemerkungen oder schlüpfrige Witze, sobald eine von uns Frauen am Kassentisch arbeitete. Jedes Mal, wenn ich von einer Lieferung zurückkam oder an der Kasse arbeiten musste, versuchte er, einen unangemessenen Witz zu reißen oder fragte mich, was ich später noch vorhatte. Es war meistens gruselig, wenn auch harmlos, und er verweilte nie allzu lange im Laden, besonders nicht, wenn meine Managerin Debbie arbeitete. An einem Abend, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, hatte ich einfach genug von den Kunden. Als die Schlange sich zu leeren begann, kam Johnny an den Tresen und fragte, ob ich einen Freund hätte. Ich erzählte Debbie davon, und sie machte ihm sofort klar, dass er entweder etwas kaufen oder den Laden verlassen solle. Die anderen Manager schienen sich ebenso wenig darum zu kümmern, da sie behaupteten, zu beschäftigt zu sein, um etwas dagegen zu unternehmen. Das war auch ein Grund, warum ich Lieferungen bevorzuge. Sie bringen mich aus dem Laden und weg von all den anderen Menschen. An einem Abend, ich glaube im August oder September, war in der Wettervorhersage ein heftiger Sturm angekündigt, weshalb wir viele Bestellungen bekamen. Ich musste doppelt arbeiten, gleichzeitig kochen und telefonische Bestellungen für den Lieferservice entgegennehmen. Natürlich saß Johnny an diesem regnerischen Abend im Restaurant in einer Ecke, in einer Kabine, und diesmal machte er weder plumpe Anmachsprüche noch ekelhafte Witze. Er saß einfach nur still da und starrte auf seine Hände. Ich bat Kyle, der einzige andere Mitarbeiter, ob er sich um Johnny kümmern könne, während ich eine Lieferung machte. Er stimmte zu und versprach, bald zurück zu sein, um zu helfen. Nach ein paar Telefonaten setzte ich mich, um meine schmerzenden Füße und Knöchel auszuruhen. Ich wusste, dass ich bald zurück in den Vorratsraum und an den Kühlschrank musste, um ein paar Sachen für die nächste Bestellung zu holen, und hoffte, dass Kyle mir dabei zur Seite stehen würde. Ich ging zuerst zum Kühlschrank, schnappte mir ein paar Dinge und begab mich dann in den Lagerraum, wo wir alle unsere nicht verderblichen Waren aufbewahrten. Als ich umdrehte, erstarrte ich. Johnny stand genau dort. Ich hatte kein Geräusch gehört, er war vollkommen still. Bevor ich überhaupt einen vollständigen Satz herausbringen konnte, stürzte Johnny plötzlich auf mich zu. Ich weiß nicht, ob er mich angreifen, ausrauben oder gar töten wollte. Ich erinnere mich nur, dass er sich auf mich stürzte und sein Gesicht ausdruckslos war, als hätte es keinerlei Emotion. Vielleicht erinnere ich mich falsch oder unterdrücke, was ich gesehen habe, aber es war, als stamme er nicht von dieser Welt. Sofort ließ ich die Sachen, die ich in den Händen hielt, fallen und wich zurück in den Lagerraum, wobei ich die Tür mit aller Kraft zuschlug. Johnny zog an der Tür, um sie aufzubrechen, doch ich schaffte es, die Tür geschlossen zu halten. Sobald ich dachte, dass er nicht mehr da sei, steckte ich einen Besen in den Türgriff, um zu verhindern, dass jemand hereinkommt. Es sei denn, er zog so heftig daran, dass der Besen herausgerissen wurde, denn dann begann die Tür erneut zu wackeln. Aus irgendeinem Grund blieb ich still, während ich immer noch spürte, wie Tränen über meine Wangen liefen. Ich war in Schockstarre. Plötzlich hörte ich jemanden: »Hey, was machst du da?« Schritte und leichtes Klopfen an der Tür, es war Kyle. Alles danach ist noch ein wenig verschwommen. Ich erzählte Kyle, was passiert war, und wir riefen die Polizei. Kyle blieb bei mir, während wir den Vorfall gemeinsam den Beamten schilderten. Der Besitzer wurde ebenfalls ins Restaurant geholt und musste mit den Behörden sprechen. Soweit ich weiß, wurde Johnny in jener Nacht nicht gefunden. Er wurde aber vom Grundstück verbannt. Das bedeutete, dass, sollte er jemals wieder sein blödes Gesicht zeigen, er verhaftet würde. Ich arbeitete nicht mehr lange dort und zum Glück habe ich Johnny nie wieder gesehen. Vor nicht allzu langer Zeit lebte ich mit meinen zwei Freunden zusammen. Ich war mehrere Jahre lang Single gewesen und hatte zu der Zeit nicht einmal eine Beziehung. Beide meiner Mitbewohner hatten feste Freundinnen, was mich oft noch schlechter fühlen ließ, da ich der Einzige ohne festen Partner war. An einem Wochenende fuhren beide Paare weg und ich war allein im Haus. Üblicherweise störte mich das nicht besonders, aber aus irgendeinem Grund war ich an diesem Wochenende wirklich traurig darüber, Single zu sein. Ich war depressiv, niedergeschlagen und fühlte mich in meinem Kopf gefangen. Also beschloss ich, das Einzige zu tun, was mich damals glücklich machte: eine ganze Buffalo Chicken Wing Pizza zu essen. Mein Plan für den Samstagabend war, mir meine Fett-, Trauer- und Kummerschmerzen wegzufuttern. Ich bestellte meine Pizza und 40 Minuten später klopfte es an der Tür. Als ich zur Pizza ging, war ich sofort genervt. Der Lieferant war ein Freund eines meiner Mitbewohner, wobei Freund ein starkes Wort ist. Er war ein halbwegs anständiger Bekannter meines Mitbewohners und ich kenne seinen richtigen Namen nicht wirklich. Alle nannten ihn einfach Z. Er war dieser zwielichtige Typ, den in jeder Freundesgruppe jeder kennt. Er tauchte immer auf Partys mit fragwürdigen Leuten auf und geriet ständig mit der Polizei in Schwierigkeiten, wegen so ziemlich allem, was man sich im kleinen Rahmen vorstellen kann. Z lächelte, als ich die Tür öffnete, doch das Lächeln verschwand, als er sah, dass ich es war. Er fragte, ob mein Mitbewohner zu Hause sei, damit er Hallo sagen könne, und ich erklärte ihm, dass er außer Haus sei und ich das ganze Wochenende allein daheim war. Z nickte ein wenig an der Tür und versuchte, Smalltalk zu machen, aber ich war sehr abweisend und ziemlich kurz angebunden. Während er redete, bemerkte ich, dass er über mich hinaus in das Haus hineinschaute. Es war eine sehr seltsame Interaktion, aber Z ist nun mal ein komischer Typ, also schenkte ich dem Ganzen nicht allzu viel Beachtung. Ich sagte schroff »Tschüss« und schloss die Tür hinter ihm. Ich war ohnehin nicht in bester Stimmung, mochte Z nicht, und mehr als alles andere wollte ich einfach nur meine Pizza essen. Letztlich aß ich die ganze Pizza und verbrachte mehrere Stunden damit, auf meiner Xbox zu spielen. Kurz nach 1 Uhr morgens glaubte ich, ein Geräusch von außerhalb des Hauses zu hören. Ich befand mich in meinem Schlafzimmer, das zur Straßenseite des Hauses liegt, und ich meinte, die Geräusche von Bewegung oder Schlurfen zu hören. Ich schaute aus dem Fenster, aber da war nichts zu sehen. Ich dachte, es bilde sich nur meine Einbildung etwas ein, weil ich in keinem besonders guten Geisteszustand war und versuchte, wieder in mein Spiel einzusteigen. Doch nachdem ich das Geräusch gehört hatte, hatte ich dieses unangenehme Gefühl im Magen, und das lag nicht an der Pizza, sondern an dem Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Ich ging in die Küche, um mir etwas zu trinken zu holen, und hörte dabei Geräusche aus dem hinteren Teil des Hauses. Dieses Mal war mir klar, dass es nicht nur meiner Einbildung entsprang. Ich konnte deutlich Bewegung und Schlurfen aus dem Hinterhof vernehmen. Zögerlich ging ich zum hinteren Teil des Hauses, wo sich das Schlafzimmer eines meiner Mitbewohner befand. Die Tür war geschlossen, aber ich hatte das Gefühl, etwas dahinter zu hören. Ich legte mein Ohr an die Tür und es war so klar wie am Tag. In diesem Raum ging etwas vor sich und ich wusste, dass mein Mitbewohner nicht zu Hause war. Ich öffnete die Tür und wie ein Reh vor den Scheinwerfern sah ich Z, und ich nahm an, dass auch seine Freundin versuchte, fast erfolgreich, das Fenster des Schlafzimmers meines Mitbewohners einzubrechen. Ich schrie ihn an und machte ihn darauf aufmerksam, während Z, der mittlerweile komplett durch das Fenster gekrochen war, seine Hand schützend erhob und mir sagte, ich solle mich beruhigen. Z sah ruhig aus, aber das Mädchen, das bei ihm war, sah aus wie ein Geist. Es versuchte mir zu erklären, dass mein Mitbewohner gesagt hätte, es sei in Ordnung, wenn sie kurz vorbeikommen, weil sie nur eine DVD ausleihen wollten. Auf meine Frage, warum er nicht die Vordertür benutzt habe, sagte er, dass er mich nicht stören wolle. Während dieses Gesprächs rückte Z scheinbar immer ein Stück näher und seine Begleiterin bewegte sich langsam hinter mich. Mir gefiel, was da geschah, überhaupt nicht. Als Z näher kam, rückte ich instinktiv in Richtung der Tür. An einem Punkt schaute ich auf und sah, wie er langsam hinter seinem Rücken etwas hervorholte. Da drehte ich mich um und rannte zur Tür, und das Mädchen stand in der Tür. Ohne groß nachzudenken, stieß ich sie weg und rannte in mein Schlafzimmer. Ich knallte die Tür zu und Z begann heftig dagegen zu schlagen, während er verzweifelt beteuert, dass er nur gekommen sei, um sich etwas auszuleihen. Während er so wild auf meine Tür einschlug, rief ich, dass ich die Polizei gerufen hätte und sie jeden Moment da sein würden. Eigentlich hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich die Polizei angerufen. Ich wollte nur seine Reaktion sehen. Er begann leise zu fluchen und einige Sekunden später hörte das Schlagen auf, während ich durch das Fenster sah, wie er und das Mädchen die Straße hinunterrannten. Obwohl es schon spät war, rief ich meinen Mitbewohner an und fragte, ob er Z gesagt habe, dass es in Ordnung sei, etwas auszuleihen. Mein Mitbewohner war verwirrt und sagte, dass er Z auf keinen Fall irgendetwas geliehen hätte. Genau in diesem Moment rief ich die Polizei. Nicht lange danach nahm die Polizei Z wegen versuchten Einbruchs fest, und diese Nacht hat mich zutiefst mitgenommen. Seitdem kann ich nicht mehr schlafen, ohne zuerst zu überprüfen, ob jede Tür und jedes Fenster verschlossen ist. Was Z betrifft, so weiß ich nicht genau, was nach jener Nacht mit ihm geschehen ist. Er kam nicht mehr vorbei, und ich habe ihn nie wieder auf Partys gesehen. Mein Mitbewohner hat schließlich den Kontakt zu ihm abgebrochen. Ich habe immer noch Angst, dass er eines Tages zurückkommt, weil ich ihn an die Polizei verraten habe. Ich kann nur hoffen, dass er mir keinen Groll hegt, und ehrlich gesagt, ich fühle mich darüber nicht besonders gut. In dieser wunderbaren modernen Zeit haben wir den Luxus, nahezu jedes Essen, das wir wollen, per Lieferung zu bestellen. Es ist ganz einfach, alles zu bekommen. Von Pizza bis zu einem Hähnchensandwich. Andererseits können wir auch als Lieferfahrer arbeiten und nebenbei ein wenig Geld verdienen. Es ist ein unkomplizierter Job, und wenn man, wie ich, alleinerziehende Mutter ist, ist jedes zusätzliche Einkommen willkommen. Vor ein paar Wochen lieferte ich Essen in eine hübsche Vorstadtgemeinde. Es war eine dieser Wohngegenden, wie man sie in einer Disney-Channel-Show sieht. Schöne Häuser, Lattenzäune, du weißt schon, die Nachbarschaften, von denen ich spreche. Wie bei all meinen Lieferungen sollte ich ein Foto vom Essen an der Haustür machen, sozusagen eine Versicherungspolice, falls das Essen am falschen Haus abgestellt, gestohlen oder etwas Seltsames passiert. Ich stellte das Essen vor die Tür, auf der kleinen Treppe, die zum Eingang führt. Ich trat ein paar Schritte zurück und machte ein Foto. Nachdem ich das Foto gemacht hatte, ging ich zurück zu meinem Auto, als ich von einer äußerst wütenden und zornigen Frau konfrontiert wurde, die aus dem Haus auf der anderen Straßenseite kam. Ich fragte sie, was ihr Problem sei, und sie schrie mich an, dass es Privatbesitz sei und ich mich unerlaubt dort aufhalte. Ich versuchte ihr zu erklären, was ich getan hatte und warum ich das Foto gemacht hatte, aber das schien in ihrem kleinen Kopf nicht anzukommen. Nachdem ich wiederholt unterbrochen wurde, entschied ich mich, einfach in mein Auto zu steigen und wegzufahren. Ich versuchte, freundlich zu bleiben, aber diese Frau war offensichtlich verrückt. Ich stieg in mein Auto und sah auf mein Handy nach einer neuen Lieferung, als die Frau anfing, auf die Motorhaube meines Autos zu hämmern, sodass ich vor Schreck zusammenzuckte. Ich stieg aus dem Auto, um zu prüfen, ob Schäden entstanden waren, und sie rannte zurück zu ihrem Haus. Es gab keinen Schaden, aber ich hatte diese Lieferung satt und beschloss, den Abend abzuschließen. Ich fuhr nach Hause und verbrachte den Abend mit meiner Tochter. Wir aßen zu Abend, spielten Spiele und schauten zusammen einen Film. Nachdem ich sie ins Bett gebracht hatte, begann ich, eine meiner Lieblingsserien zu binge-watchen. Ich schätze, es war gegen Mitternacht, als ich jemanden heftig an meiner Haustür klopfen hörte. Durch den Türspion konnte ich kaum glauben, was ich sah. Es war dieselbe verrückte Frau von der früheren Lieferung. Ich antwortete nicht, sagte auch nichts. Ich beobachtete sie nur, um herauszufinden, was sie an meinem Haus wollte. Sie musste mir sogar bis nach Hause gefolgt sein, was schon unglaublich gruselig war. Während ich sie beobachtete, ging sie zu dem Weg, der von der Einfahrt zu meiner Haustür führt. Dieser Weg besteht aus kleinen Steinen, die fast wie ein Mosaik zusammenpassen und nicht aus großen Pflastersteinen. Die Frau nahm einen der Steine, ungefähr so groß wie ein durchschnittlicher Essteller, und versteckte ihn hinter ihrem Rücken. Wieder begann sie, an die Tür zu klopfen, immer noch den Stein verbergend. An diesem Punkt wurde es sehr merkwürdig. Ich antwortete nicht, sondern rief ihr zu, dass ich die Polizei gerufen hätte. Das schien sie zu verunsichern, denn sie warf den Stein auf mein Haus und rannte davon. Ich rief schließlich doch die Polizei, um den Vorfall zu melden. Sie kamen, aber es passierte nichts weiteres. Und das war das Ende der Geschichte. Bis vor kurzem. Wäre das alles gewesen, wäre es schon beängstigend genug gewesen, nicht zu wissen, was sie von mir wollte und dass sie mitten in der Nacht auftauchte. Aber die Situation eskalierte weiter. Etwa eine Woche nach dem Vorfall sah ich die Frau im Supermarkt, ohne direkte Konfrontation oder Ähnliches. Dann begegnete ich ihr noch mehrere Male, wie sie einfach fuhr. Es sollte nur ein Zufall sein, aber es fühlte sich fast zu seltsam an. Ich habe einen Freund, der mit einem Polizisten verheiratet ist, und sprach mit ihm darüber. Ich erklärte, dass etwas nicht stimmte, und er meinte, dass es vielleicht nur Zufall sei, dass ich sie immer wieder bemerkte, weil ich sie unbewusst aus der Menge herauspicke. Diese Antwort gefiel mir nicht, aber technisch gesehen hatte er wohl recht. Es ist schließlich eine ziemlich kleine Stadt. Das bringt mich zu vor etwa einer Woche. Als ich diesen Bericht schrieb, hatte ich gerade meine Tochter in den Bus gebracht und war draußen dabei, Unkraut zu jäten, als ich spürte, dass jemand über mir stand. Ich drehte mich um und da war sie, dieselbe verfluchte Frau von dieser dummen Lieferung. Ich war in dieser Situation völlig schutzlos und wusste nicht, was ich tun sollte. Als sie in einem sanften, aber wütenden Ton sagte, »Du bist ein Monster, weil du die Polizei gerufen hast. Du bist ein Eindringling.« Dabei bemerkte ich, dass sie erneut einen meiner Steine bei sich hatte. Ohne nachzudenken, setzte mein Fluchtmodus ein. Ich stand auf und rannte so schnell ich konnte. Sie versuchte tatsächlich, mich mit einem Stein zu schlagen, verfehlte aber. Ich rannte ins Haus und schloss die Tür ab. Ich rief die Polizei an und berichtete, dass sie zurück war und versuchte, mich mit einem Stein zu treffen. Die Polizei kam und diesmal nahm sie die verrückte Frau fest. Es stellte sich heraus, dass diese Frau bereits eine Vorgeschichte mit psychischen Problemen hatte. Ich weiß nicht genau, worin diese bestand. Und da der Vorfall so frisch ist, weiß ich nicht genau, was mit ihr geschehen ist. Ich sah, wie sie in einem Streifenwagen abgeholt wurde, weil sie noch immer an meinem Haus war, als die Polizei eintraf. Ich hoffe einfach, dass dieser Albtraum vorbei ist. Zumindest vorerst scheint es so. Und ich hoffe, dass sie die Hilfe bekommt, die sie braucht, damit ich nie wieder ihr verrücktes Gesicht sehen muss. Hat sonst noch jemand eine Sucht nach Essenslieferdiensten wie DoorDash und Grubhub erlebt? Mein Mann und ich durchlebten eine Phase, in der wir so unglaublich beschäftigt waren, dass wir uns dabei ertappten, mehrmals in der Woche einen Lieferservice in Anspruch zu nehmen. In dieser speziellen Woche, ich glaube, es war bereits das dritte Mal, dass wir bestellten, hatten wir gerade die Arbeit beendet und es war schon 19 Uhr. Wir hatten einfach keine Lust zu kochen. Normalerweise machen wir gute Erfahrungen mit Lieferservices. Hin und wieder bekommt man einen Lieferanten, der das Essen unsanft behandelt, oder es kommt vereinzelt zu stornierten Bestellungen. Doch an diesem Abend beschlossen mein Mann und ich, es uns richtig gut gehen zu lassen. Wir bestellten jeweils ein Drei-Gänge-Menü von einem ziemlich teuren Restaurant, waren uns aber auch bewusst, dass wir mindestens noch einige Tage Reste haben würden. In der Hoffnung, dass das Essen schnell und sicher ankommt, gaben wir ein sehr großzügiges Trinkgeld mit der Bestellung. Die Lieferantin Rachel war von Beginn an höflich und pünktlich. Sie informierte uns bei jedem Schritt bis zur Ankunft der Bestellung. Das Essen kam einwandfrei an und Rachel bedankte sich für das großzügige Trinkgeld, was ihr offenbar viel bedeutete. Wir fühlten uns gut, machten uns daran, das Essen anzurichten und schalteten einen Film ein, um einen kleinen, gemütlichen Abend zu Hause zu verbringen. Gerade als wir anfingen, das Essen auf unsere Teller zu legen, hörten wir ein Klopfen an der Haustür. Wir warfen uns einen fragenden Blick zu und gingen gemeinsam zur Tür. Mein Mann öffnete die Tür und was einst eine lächelnde, lebensfrohe Lieferantin gewesen war, stand nun vor unserer Tür, ausdruckslos und bleich wie ein Geist. Rachel blickte zu uns auf und sagte leise, »Darf ich bitte reinkommen? Ich glaube, da ist jemand in meinem Auto.« Mein Mann, der immer das Schlimmste annimmt, ist äußerst beschützend und weigerte sich zunächst. Er lässt niemals Fremde herein, da er zu viele Geschichten gelesen und gesehen hat, in denen jemand, der als guter Samariter ein Fremdes hereinlässt oder am Straßenrand hilft, in eine Falle gerät. Mehrfach sagte er mir, dass sobald man einem Fremden die Tür öffnet, es bereits zu spät sei. Nach 1 bis 2 Minuten des inständigen Bittens stimmte mein Mann schließlich zu, dass diese zierliche Frau keine Gefahr darstelle, und wir ließen sie herein, schlossen aber sofort wieder die Tür ab. Sobald Rachel drinnen war, merkten wir, dass sie dankbar, aber bereits etwas hysterisch wirkte. Wir riefen die Polizei an, schilderten die Situation und baten darum, dass jemand vorbeikommt. Man versicherte uns, so schnell wie möglich jemanden zu schicken, und während wir auf das Eintreffen der Beamten warteten, setzten wir uns mit Rachel zusammen, um sie zu beruhigen und ihr zu sagen, dass sie nun in Sicherheit sei. Niemand würde mehr in unser Haus gelassen und die Polizei würde ihr Auto sowie die unmittelbare Umgebung kontrollieren. Während wir in fast peinlicher Stille warteten, fiel meinem Mann auf, dass einige unserer Bewegungsmelder begannen zu leuchten. Zuerst ging einer an der Seite des Hauses an, gefolgt von einem im Hinterhof wenige Augenblicke später. Um keine Panik zu verursachen, aber trotzdem zügig zu handeln, lief mein Mann im Haus umher, um sicherzustellen, dass alle Fenster und Türen verschlossen waren. Was ich sowieso wusste, da er alles stets fest verschlossen hält, solange ich sie nicht ausdrücklich öffne. Nachdem er alle Schlösser überprüft hatte, spähte er durch die Jalousien, um zu sehen, ob jemand auf dem Grundstück erleuchtet durch die Bewegungsmelder zu erkennen war. Er meinte, er habe etwas in der Nähe der Bäume und Sträucher in der nordwestlichen Ecke unseres Gartens bemerkt. Er konnte es nicht genau erkennen, aber es sah aus, als würden aus einer Öffnung leuchtende Augen hervorscheinen. Er forderte mich auf, mit Rachel ins Wohnzimmer zurückzukehren, während er ein wachsames Auge auf die Situation behielt. Als ich mit Rachel im Wohnzimmer saß, hörte ich ein Geräusch, das klang wie Nägel auf einer Tafel. Oder, anders ausgedrückt, wie jemand, der auf einer Wasserrutsche ohne Wasser hinabgleitet. Ein trockenes, kreischendes Quietschen. Ich wollte es meinem Mann melden, doch er war bereits auf der Suche und meinte, er habe ein Klopfen an den Fenstern im Esszimmer gehört. Er ging dorthin und kam entsetzt zurück. Er berichtete, dass er ein paar Augen gesehen habe, die an der Scheibe gedrückt waren. Glücklicherweise hörten wir als nächstes das Heulen von Sirenen und das Aufblitzen von Polizeilichtern. Die Polizei traf ein und durchsuchte das Haus gründlich, sowohl innen als auch außen. Sie teilten uns mit, dass niemand im Haus zu finden sei und auch in Rachels Auto niemand sei, obwohl beide Hintertüren weit offen standen. Gerade als sie die Durchsuchung abschließen wollten, entdeckten sie unter unserer Hinterterrasse jemanden, der sich zu verstecken versuchte. Die Beamten zwangen ihn zu Boden, legten ihm Handschellen an und brachten ihn zum Streifenwagen. Anschließend mussten wir weitere Aussagen machen und diverse Informationen bereitstellen, bevor man Rachel mitteilen konnte, dass jemand sie nach Hause begleiten und in ihr Haus einführen würde. Der leitende Beamte vor Ort informierte uns zudem, dass er jemanden für mindestens 1 Stunde im Inneren patrouillieren lassen werde und dass wir, falls wir uns weiterhin unwohl fühlen sollten, um eine längere Patrouillenzeit bitten könnten. Wir waren alle verständlicherweise erschüttert von diesem Vorfall und wollten einfach nur, dass alles vorbei ist. Mein Mann und ich aßen ein paar Bissen von unserem Abendessen und gingen kurz darauf schlafen. Ich glaube, in jener Nacht bekam ich keine Minute Schlaf, denn ich hatte das Gefühl, dass unsere Privatsphäre und Sicherheit verletzt wurden, und ich fühlte mich auch sehr schlecht für die arme Rachel, die sicherlich ebenfalls eine schlaflose Nacht hatte. Ich bin froh, dass am Ende alle in Sicherheit waren, auch die Polizeibeamten, und dass in jener Nacht nichts Gewaltbereiteres oder Unheimlicheres geschah. Es ist sicher zu sagen, dass wir, wenn wir Essen bestellen, das Essen lieber selbst abholen. Und seither nutzen wir keine App für Essenslieferungen mehr. Wie viele von euch wissen, kann man in finanziell schwierigen Zeiten Dinge tun, an die man sonst nicht denkt oder bei denen das Urteilsvermögen stark leidet. Genau das ist mir letztes Jahr passiert. Ich fing an, über eine dieser Apps Essen auszuliefern, um ein bisschen zusätzliches Geld zu verdienen. Ich hatte nicht viele Freunde und die Arbeit war eine willkommene Ablenkung. Ich legte mir Podcasts auf und lieferte Essen, meist gedankenlos und einfach, ohne viel mit anderen Menschen interagieren zu müssen, was für mich ein großer Vorteil war. Ich lieferte Essen quer durch die Stadt, in schöne Viertel und manchmal auch in weniger ansprechende Gegenden. Eines Abends musste ich eine Bestellung in ein großes Gebäude bringen, in dem mehrere Wohnungen untergebracht waren. Wer alt genug ist, erinnert sich vielleicht an die Serie Hey Arnold, denn es glich dem ein großes Haus, in dem eine Menge Leute untergebracht waren, die eigentlich keinen Platz mehr fanden. Das Gebäude lag in einem heruntergekommenen Stadtteil. Aber naja, das gehört zum Job dazu. Die konkrete Bestellung war für eine der Mieterinnen namens Roxanne, die im Untergeschoss wohnte. In der App kann man Sonderanweisungen hinterlassen, etwa bitte das Essen an der Tür abstellen. Die meisten Leute schreiben so etwas nur als Information, aber Roxanne schickte mir mehrere Nachrichten mit weiteren Anweisungen. Sie schrieb, bitte benutze die Seitentür rechts am Gebäude, geh rechts und folge der Treppe hinunter. Du kommst in einen kleinen, schlammigen Raum. Dort siehst du eine Tür mit der Nummer 6, klopfe dreimal. Also waren die Anweisungen im Grunde normal und ehrlich gesagt ziemlich hilfreich. Abgesehen von dem dreimaligen Klopfen, was schon etwas merkwürdig war. Aber ich habe in der Vergangenheit schon viel seltsamere Anweisungen erhalten. Ich bemerkte, dass sie kein Trinkgeld hinterlassen hatte. Doch in einer weiteren Nachricht schrieb sie, dass sie mir bar Trinkgeld geben würde, wenn ich mit dem Essen ankomme, was für mich großartig war. Ich kam mit dem Essen an und befolgte ihre Anweisungen, die exakt stimmten. Ich benutzte die Seitentür des Gebäudes und ging hinunter in den kleinen, düsteren, fast kerkerartigen Raum, in dem sich eine Waschmaschine und ein Trockner befanden. Genau dort im Untergeschoss befand sich eine Tür mit der Nummer 6. Alles schien legitim, bis auf den üblen Geruch im Untergeschoss, obwohl das Gebäude aussah, als würde es jeden Moment einstürzen. Aber jeder muss ja irgendwo wohnen, oder? Ich näherte mich der Tür und klopfte, wie es die Anweisungen vorgaben, dreimal und zwar ziemlich kräftig. Kaum hatte ich geklopft, bekam ich fast sofort eine Nachricht in der App, in der mich darum gebeten wurde, hereinzukommen und das Essen in die Küche zu bringen. Roxanne schrieb, sie sei in der Küche, habe ihre Handtasche dabei und könne sich kaum bewegen. Es wäre ihr sehr hilfreich, wenn ich das Essen direkt zu ihr bringen würde und dann würde sie mir bar Trinkgeld geben. Aus schriftlichem Blickwinkel und im Nachhinein erscheint das alles ziemlich absurd. Doch in dem Moment dachte ich nicht, dass es gefährlich oder angsteinflößend sei. Wie gesagt, ich hatte schon viel merkwürdigere Anweisungen erhalten. Ich war eher verärgert darüber, wie lange es dauerte, als dass es mir Angst machte. Also öffnete ich, ohne groß nachzudenken, langsam die Tür zur Wohnungsuntergeschosswohnung. Es war ein sehr dunkler Raum und der Gestank war widerlich. Der überwältigende Geruch von Körpergeruch ließ mich beinahe hörbar würgen. Ich trat nicht sofort vollständig ein. Als ich sage, es war dunkel, meine ich. Es war stockfinster in dem Raum, abgesehen von einem schwachen Licht, das am Ende eines Flurs schien. Ich nahm an, dort sei die Küche. Ich trat noch nicht ganz ein, sondern schlich mich ein wenig weiter in Richtung der Tür. Plötzlich hörte ich in meinem Kopf leise Alarmtöne, aber nicht so sehr, dass ich sofort umdrehen und flüchten wollte. Erinnert euch daran, was ich am Anfang sagte. Wenn man pleite ist, leidet das Urteilsvermögen oft enorm. Und genau das war einer dieser Momente. Ich machte einen Schritt in die Wohnung und als gerade mein Fuß die Schwelle überschritt, hörte ich eine unheimliche Stimme von rechts, die überhaupt nicht weiblich klang und sagte, komm schon rein. Glücklicherweise ließ mich diese unheimliche Stimme erstarren, denn laut Roxanne befände sie sich in der Küche. Also warum kam jemand von rechts an der Tür? Ich stand da mit einem Fuß noch im schmuddeligen Raum und das war gut so. In diesem Moment versuchte jemand, die Tür zuzuschlagen, aber ich konnte sie mit meinem Fuß aufhalten. Ich konnte die Person nicht sehen, aber ich roch sie und hörte ihr schweres Atmen. Ohne groß nachzudenken, warf ich die Einkaufstasche mit dem Essen auf den Kopf der Person und rannte so schnell ich konnte davon. Ich hörte, wie die Tür hinter mir zuschlug und ich schaute nie wieder zurück. Das Trinkgeld war mir in dem Moment völlig egal. Ich wollte einfach nur lebend herauskommen. Sobald ich wieder in meinem Auto war, rief ich die Behörden an und meldete den Vorfall. Ich schilderte genau, was passiert war. Und ehrlich gesagt, behandelte mich der Polizist, als wäre ich ein hysterisches, dummes Kind. Es schien, als würde man mir nicht wirklich Glauben schenken. Die Polizei kam zwar nach und untersuchte den Vorfall, aber leider schien nichts unternommen zu werden. Nach polizeilicher Einschätzung war technisch gesehen kein Verbrechen begangen worden. Und da ich nicht beweisen konnte, dass man versucht hatte, mich gewaltsam in die Wohnung zu sperren, rieten sie mir, das Ganze einfach ruhen zu lassen. Ein Beamter meinte sogar, wenn die Essensauslieferung mir zu viel Angst mache, solle ich mir vielleicht einen anderen Job suchen. Vielleicht war es nur eine merkwürdige Situation, die ich fälschlicherweise als bedrohlich empfand. Ich werde aber eines sagen, ich weiß nicht, wie viele unbedrohliche Begegnungen normalerweise damit enden, dass jemand versucht, eine Tür zuzuschlagen, während man sich verzweifelt dagegen wehrt, so wie in meinem Fall. Vor einigen Jahren zog ich in eine neue Stadt, um mein Studium abzuschließen und ein Praktikumsprogramm zu beginnen. Obwohl das Programm ein wenig bezahlte, reichte es nicht aus, um über die Runden zu kommen. Obwohl ich die Gegend noch nicht gut kannte, beschloss ich, am Wochenende Pizzen auszuliefern, da die Familie meines Mitbewohners eine Pizzeria besaß. Meine Überlegung war, dass ich während der Fahrten an den Wochenenden, in denen ich Pizzen lieferte, meinen Vorlesungen im Auto zuhören könnte, und das funktionierte größtenteils. Ich hatte nichts dagegen, in dem Auto herumzufahren. Der Vater meines Mitbewohners war ein großartiger Chef und sehr entgegenkommend. Eines Abends musste ich eine Pizza zu einem Haus liefern, das weit abseits der üblichen Routen lag. Es war nur etwa 20 Minuten vom Laden entfernt, aber 20 Minuten in eine Richtung des Nichts. Nach ein paar Minuten Fahren verwandelten sich die Straßen in dunkle, kurvige Wege ohne jegliche Lebenszeichen. Es sah in dieser Gegend fast aus wie in einem Horrorfilm. All die Kurven und der Mangel an Licht ließen mich das Gefühl haben, mitten im Nirgendwo zu sein, obwohl ich gar nicht so weit vom Laden entfernt war. Als ich noch etwa 5 Minuten von meinem Ziel entfernt war, kämpfte das GPS mit dem Signal. Ich verirrte mich ein wenig, aber glücklicherweise konnte mich das GPS gerade rechtzeitig wieder auf den richtigen Weg bringen, sodass ich das Haus, zu dem ich die Pizza liefern sollte, fand. Es war etwas später als erwartet, aber nicht unerträglich spät. Als ich ankam, kam ein Mann aus seinem heruntergekommenen Haus, wütend und schreiend über seine Pizza. Als ich aus dem Auto stieg und mich zu entschuldigen begann, änderte sich sein Tonfall plötzlich. Ich möchte hier nicht voreilig urteilen, aber ich glaube, das lag daran, dass ich ein Mädchen bin. Er änderte seine Art, indem er anfing, in einer sehr süßen Männerstimme zu sprechen und ständig Wörter wie Liebling und Schätzchen benutzte. Das fühlte sich einfach sehr seltsam und gruselig an. Er ging von laut schreienden Flüchen dazu über, mir zu versichern, dass alles in Ordnung sein würde, und nannte mich Schätzchen. Ich lächelte nur und übergab dem Mann seine Pizza. Er lächelte, ging aber nicht wieder ins Haus, sondern stand einfach im Einfahrtbereich und hielt seine Pizzaschachtel. Ich stieg wieder in mein Auto und versuchte, das GPS wieder zu verbinden, was natürlich nicht klappte. Da ich so viele Wendungen genommen hatte, um dorthin zu gelangen, wollte ich nicht sofort losfahren, um nicht auf dem Rückweg verloren zu gehen. Ich konnte ihn sehen, wie er sich in Richtung der Fahrerseite meines Autos bewegte. Da reichte es für mich. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Vielleicht urteilen manche unfair über diesen Mann, aber ich hatte einfach ein sehr schlechtes Gefühl bei ihm. Irgendetwas war falsch. Das spürte ich sofort. Ich fuhr vom Haus weg, und ich konnte ihn dort stehen sehen, wie er mir nachsah, und er winkte in einer merkwürdigen Weise, die einfach gruselig wirkte. Ich fuhr improvisiert den Rückweg, und das erwies sich als Fehler. Etwa 15 Minuten später fuhr ich immer noch auf dunklen, gewundenen Straßen ohne Handyempfang. An diesem Punkt hätte ich eigentlich wieder auf belebtere Straßen stoßen müssen, aber stattdessen herrschte weiterhin völlige Ödnis. Es war wie ein Labyrinth da draußen. Ich hielt an, um einen Handyempfang zu bekommen, doch es war vergeblich. Zudem ging mir der Sprit aus und ich wollte nicht einfach weiterfahren. Wenige Minuten später tauchten 2 riesige Scheinwerfer aus der Ferne auf. Es handelte sich um einen dieser großen Pickup-Trucks mit grell leuchtenden Lichtern. Der Truck hielt hinter mir, und ich stellte sicher, dass alle Türen verriegelt waren. Ich hoffte, dass diese Person mir vielleicht helfen würde, traute aber auch keinem Fremden mitten im Nirgendwo. Als der Truck näher kam, traute ich meinen Augen kaum. Es war der Mann, dem ich gerade die Pizza geliefert hatte. Er versuchte erneut, mich mit seiner süßlichen Art anzusprechen, doch ich war sehr abweisend. Er bestand darauf, mir helfen zu wollen, obwohl ich ihm immer wieder sagte, dass ich in Ordnung sei und mein Chef bald kommen würde, um mich abzuholen. Er schien mir nicht zu glauben und forderte mich immer wieder auf, aus dem Auto auszusteigen. Er drehte sich um und begann dann, nervös auf- und abzugehen. Er kam wieder zur Autotür und versuchte, sie zu öffnen. Jetzt wurde er aggressiver, sprach aber weiterhin in ruhigem Ton und forderte mich auf: "Steig aus, es ist nicht sicher hier, du solltest einfach mit mir kommen." Sobald er mit dieser Aggressivität begann, war für mich klar, ich startete mein Auto und trat aufs Gas. Ich sah, wie er unter seinem Truck hindurchlief und mich noch eine Weile verfolgte. Aber ich konnte ihn abschütteln. Ich muss über 90 Meilen pro Stunde gefahren sein, nur um diesen Kerl loszuwerden. Schließlich bekam ich wieder Empfang und konnte die Adresse des Ladens in mein GPS eingeben. Glücklicherweise war ich nicht weit entfernt. Ich machte ein paar falsche Abbiegungen und es dauerte etwa 10 Minuten, bis ich in einer abgelegenen Gegend ankam. Der Besitzer war sichtlich nervös, weil ich viel länger unterwegs gewesen war, als er erwartet hatte. Er rief mich an, weil er mich nicht erreichen konnte, und ich berichtete ihm von dem Vorfall mit dem Mann bei der Lieferung. Er schaute nicht erfreut, war aber verständnisvoll, vergewisserte sich, dass es mir gut ging und zahlte mir. Er sagte auch, dass ich für den Rest der Nacht nach Hause fahren könne. Als ich fragte, ob er die Polizei rufen würde, meinte er, dass er sich darum kümmern würde und dass ich an diesem Abend schon genug durchgemacht hätte. Ich frage mich immer noch, warum er mir an diesem Abend gefolgt ist. Vielleicht gab es eine kleine Chance, dass er wirklich helfen wollte, aber wenn das sein einziger Beweggrund gewesen wäre, warum hätte er mich dann verfolgt? Das ergibt in meinem Kopf einfach keinen Sinn. Das Ganze war eine so seltsame und beunruhigende Erfahrung, und man weiß nie, was die wahren Absichten der Menschen sind. Zwei Geschichten stechen mir besonders ins Gedächtnis. Ich sollte erwähnen, dass ich in der Tagschicht gearbeitet habe. Das passierte also bei Tageslicht, nicht in einem gruseligen, alten, verfluchten Haus bei Nacht. Diese Ereignisse haben mich mitten am Tag verängstigt. Die erste Begebenheit ereignete sich, als ich eine Lieferung zu einem schönen, großen Haus in einer ruhigen Vorstadtsiedlung machte. Ein mittelalter Mann, vermutlich in seinen späten 50ern oder 60ern, öffnete die Tür und lud mich ein, hereinzukommen, während er seine Brieftasche herausholte. Normalerweise wäre ich auf der Veranda geblieben, aber das Haus sah von außen so beeindruckend aus, dass ich unbedingt wissen wollte, wie die Innenräume beschaffen waren. Also folgte ich ihm auf die Rückveranda, doch ich blieb wie gelähmt stehen, als ich einen großen Fernseher entdeckte, auf dem ein expliziter Erwachsenenfilm lief. Als er bemerkte, dass ich stehen geblieben war und dass mir das Unbehagen bereitete, entschuldigte er sich nicht einmal und schaltete den Fernseher nicht ab. Im Gegenteil, er schien die Vorstellung zu mögen, mich dazu zu zwingen, etwas derart Schlüpfriges mitzuerleben, und winkte mir, damit ich hinauskomme und mich zu ihm geselle. Natürlich lehnte ich ab, nahm das Geld und verließ das Haus. Die zweite Geschichte spielt in einem berüchtigten Hotel, das einen schlechten Ruf hatte, vor allem unter anderen Lieferfahrern, die dort ausgeraubt oder überfallen wurden. Ich folgte den Lieferanweisungen und fuhr zu einer Nebentür, zu der ich einen Code benötigte. Glücklicherweise steckte ein Mann den Kopf aus dem Fenster und sagte, die Pizza sei für ihn und dass er gleich herunterkommen würde, um sie abzuholen. Während ich darauf wartete, dass man mir Zugang gewähren würde, kam noch jemand und ließ mich herein. So traf ich den Mann schließlich auf der Treppe. Anstatt jedoch wie üblich das Geld auszutauschen und zu gehen, sagte er mir, dass er das Geld nicht bei sich habe, sondern ein anderer Mann im Zimmer es habe, und bat mich, mit ihm nach oben zu kommen. Als in meinem Hinterkopf die erste rote Flagge zu klingeln begann, stieg ich mit ihm in den Aufzug. Kaum schlossen sich die Türen, sagte er etwas in der Art, »Hey, schau dir das an«, und begann, sein Hemd hochzuziehen. Zweite und dritte rote Flaggen. Unter seinem Hemd war sein Bauch mit Verbänden umwickelt. Ich spare euch die grafischen Details, aber es handelte sich offensichtlich um eine schlimme, vermutlich durch einen Messerstich verursachte Wunde. Er bestätigte, dass er in der vergangenen Nacht tatsächlich erstochen wurde und dass es in den Nachrichten erwähnt worden war, was ich vielleicht auch gesehen habe, und nach einer kurzen Pause fügte er hinzu, dass es ihm sehr weh tue. Nach einer der peinlichsten, unangenehmen Pausen stiegen wir aus dem Aufzug, gingen zu seinem Zimmer und er ging kurz hinein, um dann zurückzukommen und mich hereinzubeten. In meinem Kopf gingen mir zwei Gedanken durch. Entweder war das der dümmste Überfallversuch, den ich je erlebt hatte, oder dieser Typ war unglaublich faul. Schließlich kam ich zu dem Schluss, dass, wenn es sich tatsächlich um einen Überfall gehandelt hätte, der Kerl wohl nicht mit einer so offensichtlichen, klaffenden Messerwunde geworben hätte. Und irgendwie wollte ich auch den faulsten Mann der Welt kennenlernen. Ich trat also in die Wohnung, achtete dabei darauf, dass die frisch gemischten Stabwunden nicht auf meinen Rücken fielen. Im Raum saß ein älterer, weißhaariger Mann auf der Couch und daneben war ein junges, aufgeputschtes Mädchen. Der Mann übergab dem Mädchen das Geld. Es handelte sich um einen 100-Dollar-Schein und das war offenbar das einzige Bargeld, das sie bei sich hatte. Widerwillig machte ich ihm dann das Wechselgeld aus meinem eigenen Geld, beendete den Geschäftsvorgang und zog mich hastig zurück von dem, was ich nur als ein Meth-Haus bezeichnen kann. Diese beiden Geschichten haben sich in mein Gedächtnis eingebrannt und beide ereigneten sich bei Tageslicht, was sie umso unheimlicher macht. Die Pandemie war für uns alle ziemlich hart und wir haben ihre Auswirkungen auf vielfältige Weise gespürt. Aber Musiker haben es härter getroffen als die meisten. Ich will mir damit nicht in Selbstmitleid verfallen, denn ich weiß, dass es ältere Menschen gibt, die tatsächlich um ihr Leben bangen. Oft habe ich meine Segnungen gezählt, doch für die meisten meiner Freunde bedeutete die Pandemie nur, von zu Hause aus zu arbeiten oder einen langen, bezahlten Urlaub zu machen. Für mich hingegen bedeutete es, dass die Arbeit als professioneller Musiker völlig versiegt ist. Ich spiele seit den meisten Jahren meines Erwachsenenlebens sowohl solo als auch in Bands. Es macht Spaß, aber manchmal ist es auch wirklich hart. Und diese Pandemie war die schwierigste Zeit, die ich je erlebt habe. Ich musste irgendetwas tun. Irgendetwas, um die Rechnungen zu bezahlen. Als der Schlagzeuger in meiner Band mir erzählte, dass er ganz ordentlich Geld verdiente, indem er für Postmates arbeitete, war mein Interesse sofort geweckt. Ich glaube, der eigentliche Anreiz war, wie sehr es seiner Gesundheit zugute kam. Wir Musiker sind mit einer Flasche und einem Glas viel vertrauter als mit einem Ellipsentrainer. Also schien es mir eine großartige Gelegenheit, wieder in ein Fitnessprogramm einzusteigen, auf dem Fahrrad fahren und dafür bezahlt werden. Ich habe daher das alte Mountainbike meines kleinen Bruders ausgepackt, die Kette geölt, mir einen Postmates-Fahrer-Account besorgt und war quasi startklar. Es ist irgendwie verrückt, dass es keine Hintergrundüberprüfungen oder Ähnliches gab. Ich hätte buchstäblich jeder sein können, aber hey, ich habe mich damals nicht beschwert, denn ich brauchte das Geld wirklich dringend. Es gab weitaus schlimmere Dinge, als Acai-Bowls auszuliefern, die ich hätte tun können. Doch als Lieferfahrer brachte diese Arbeit eine ganze Reihe neuer beruflicher Gefahren mit sich. Einen bestimmten Vorfall im Sommer des letzten Jahres werde ich fast jeden Tag wieder in Erinnerung rufen. Ich erhielt einen Auftrag, thailändisches Essen an einen Ort in Brentwood zu liefern, ein kleines Einfamilienhaus, das kaum aus der Masse heraussticht. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir von Postmates auf kontaktlose Lieferungen umgestellt, aber ich blieb immer in der Nähe, um sicherzustellen, dass der Besteller sein Essen auch tatsächlich erhielt. Manchmal bestellten ziemlich alte Menschen bei uns, da sie oft keine andere Möglichkeit hatten, an Essen zu kommen, ohne sich zu gefährden. Es bedeutete mir viel zu wissen, dass ich so helfen konnte, wenn auch nur in kleinem Umfang. Der Mann kam schließlich heraus, um sein Essen abzuholen. Und er war nicht annähernd so alt oder gebrechlich, wie ich es zunächst erwartet hatte. Dennoch sah er sehr müde aus. Nicht so, als hätte der Hund meines Nachbarn letzte Nacht gebellt, sondern wirklich erschöpft. Es schien, als sei er von seinem eigenen Leben überfordert. Eine tiefe Erschöpfung spiegelte sich in seinen Augen wider. Durch seine Maske bedankte er sich bei mir und erzählte, dass Postmates ein Segen gewesen sei, seit seine Frau ihn verlassen hatte. Das konnte ich gut nachvollziehen. Meine langjährige Freundin hatte die Pandemie zu Beginn ebenfalls verlassen, da sie den Stress einfach nicht ertragen konnte, in solch schwierigen Zeiten so weit von ihren Eltern entfernt zu sein. Also wusste ich, wovon er sprach. Wie gesagt, der Mann schien krank und müde, aber er machte keinen Hinweis darauf, tatsächlich depressiv oder wütend zu sein. Er schien einfach der machohafte Typ zu sein, der all seine Gefühle in sich hineinfährt, was ich nur zu gut verstehen konnte. Oft blieb ich auch stehen, um sicherzustellen, dass die Leute ihr Essen bekamen, und ich machte es mir auch zur Gewohnheit, besonders großzügiges Trinkgeld ausdrücklich zu danken, und der müde Mann gab wirklich ordentlich Trinkgeld. Gerade als ich mich auf mein Fahrrad schwingen wollte, nahm ich mir vor, dem Mann noch einmal zu sagen, wie dankbar ich für sein großzügiges Trinkgeld sei. Es sind buchstäblich Leute wie er, die dafür sorgen, dass ich nicht meine Gitarren verpfänden muss, um die Miete zu bezahlen. Er nickte nur und sagte dann, mach nicht die gleichen Fehler wie ich, Kleiner. Ich war zwar kein Kind, ich war 28, aber die Last der Erfahrung in seiner Stimme traf mich und ich nahm es einfach hin. Am nächsten Tag erhielt ich einen weiteren Auftrag in derselben Gegend, also beschloss ich, an dem Haus des Mannes vorbeizufahren. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht bin ich einfach ein Gewohnheitstier, aber als ich dort ankam, sah ich sofort, dass etwas schrecklich nicht stimmte. Ein Polizeiwagen stand in der Einfahrt und das Tor war mit blau-weißem Polizeiband abgesperrt. Ein Polizist saß im Fahrersitz des Wagens und stieg aus, um mich zu fragen, warum ich an einem Tatort herumlungerte. Ich fragte ihn, was passiert sei, und er forderte mich auf, weiterzufahren, bevor er sich wieder abwandte. Doch dann sagte ich spontan, aber Officer, das ist das Haus meines Onkels, und nannte denselben Namen, den er auch für die Postmates-Lieferung verwendet hatte. Sobald ich das sagte, blieb der Polizist wie angewurzelt stehen, drehte sich um und seufzte. Da wusste ich, dass es nicht nur um einen Einbruch oder einen Autodiebstahl ging. Da war etwas viel Düstereres im Gange, als ich es mir je hätte vorstellen können. Der Polizist sagte so etwas wie: Entschuldigen Sie, aber es ist besser, wenn Sie das von einem Angehörigen hören. Bei einem Mordfall liegt noch kein vollständiges Bild vor. Geht es ihm gut? Geht es meinem Onkel gut? Fragte ich. Er antwortete, dass er ins Krankenhaus gebracht worden sei, aber danach sei man sich nicht sicher. Es tut mir leid, Sir, sagte er. Ich musste selbst Nachforschungen anstellen, um herauszufinden, was genau passiert war. Und für mich war es viel schlimmer als ein Einbruch. Der ältere Mann, der so großzügig mit seinem Geld und seinen Ratschlägen gewesen war, hatte am selben Tag, an dem ich ihm das Essen gebracht hatte, einen vollständigen Nervenzusammenbruch erlitten. Soweit ich das herausfinden konnte, hatte er in seiner Einfahrt gestampft und geschrien, und als dann die Polizisten erschienen, wedelte er mit einer Waffe vor ihren Gesichtern, und damit war es aus. Sie schossen ihn direkt in seiner Einfahrt tot ab. Ich weiß nicht, ob er versuchte, sich selbst das Leben zu nehmen, oder ob er tatsächlich einen Nervenzusammenbruch hatte. Aber wenn all das in derselben Nacht passiert war, in der ich ihm das Essen gebracht hatte, dann hatte ich ihm buchstäblich seine letzte Mahlzeit geliefert, das letzte, was je über seine Lippen gekommen war. Ein paar Stunden später war er tot. Ich weiß nicht, warum mich das so tief traf, aber in den folgenden Wochen ließ mich dieser Vorfall nicht mehr los. Ich dachte ständig darüber nach, dass vielleicht, wenn ich geblieben wäre, vielleicht, wenn ich ihn mehr nach seinen Problemen oder seinem Leben gefragt hätte, es ihm zumindest ein wenig Kraft hätte geben können, weiterzumachen. Oder vielleicht war es von Anfang an so vorgesehen, vielleicht hatte er es geplant und nichts, was ich gesagt hätte, hätte einen Unterschied machen können. Lange Zeit waren das die Gedanken, die ich nicht abschütteln konnte. Als ob der Mann ein Geist wäre, der mich verfolgte, egal wohin ich ging oder was ich tat. Als ich noch die weiterführende Schule besuchte, hatte ich diesen Teilzeitjob als Pizzalieferant für eine große Pizzakette. Ich habe dort schon ziemlich wilde Dinge erlebt, aber nur eines hat mich wirklich ernsthaft das Fürchten gelehrt. Ich machte eine routinemäßige Lieferung zu einem unscheinbar aussehenden Haus, doch als der Mann die Tür öffnete, griff er einfach nach der Pizza, schob mir einen Schuss 1-Dollar-Scheine ins Gesicht und schlug die Tür hinter sich zu. Zuerst dachte ich nur: Unverschämt. Doch als ich das Geld zählte, stellte ich fest, dass mir nicht nur nicht genug für die 20 Zoll Meat Lovers Pizza gegeben wurde, sondern er sich auch nicht einmal die Mühe machte, mir Trinkgeld zu geben. Ich war schon ein- oder zweimal hintergangen worden, wenn es um meine Abrechnung ging. Der Differenzbetrag wurde dann von meinem Lohn abgezogen. Also war ich nicht gewillt, diesen Unsinn ein drittes Mal zuzulassen. Ich hämmerte etwa 5 Minuten lang an seiner Tür, bis er endlich öffnete. Ich konnte ihn hinter der frostig getönten Glasscheibe herumschwirren sehen, aber er ignorierte mein Klopfen völlig. Schließlich verlor ich die Beherrschung und sagte etwas wie: Hey Mann, versuch nicht, mir das Geld auszutricksen. Ich will nicht die Polizei rufen, aber ich werde es tun. Diese Worte schienen den Auslöser zu geben. Er kam sofort zur Tür und öffnete sie, aber nicht ganz, höchstens ein Drittel weit. Der Typ entschuldigte sich ständig, fast schon übertrieben. Er war bleich, schwitzte, und seine Hände zitterten, während er mir einen 20-Dollar-Schein reichte, begleitet von einem endlosen Entschuldigung, Entschuldigung. Ich fragte mich nur: Was ist das Problem bei diesem Typen? Dann erhaschte ich einen Blick in den Flur hinter ihm, und plötzlich hatte ich eine klare Vorstellung, worum es ihm ging. Auf dem Holzboden war ein dunkelroter Fleck, vielleicht so groß wie ein Schachtdeckel. Daneben lagen allerlei Reinigungsmittel. Ich warf einen schnellen Blick auf den Fleck, dann zurück auf den Mann, und in diesem Moment schlug er mir die Tür ins Gesicht. Ich stieg hastig in mein Auto und raste zurück zur Pizzeria, so schnell, wie man verdammt nochmal sagen kann. Kaum war ich dort angekommen, rief ich sofort die Polizei. Wie sich später herausstellte, hatte ich den Mann mitten in der Aufräumarbeit nach einem Mord unterbrochen. Und wie ich hörte, hatte der Kerl eine Affäre mit einem Highschool-Mädchen, das etwa 30 Jahre jünger war als er. Sie war bei ihm, während seine Frau außer Haus war, und irgendwann Pizza bestellte. Bevor die Pizza überhaupt ankam, tötete er sie, weil sie, wie man vermutet, drohte, seine Ehe zu zerstören. Er hatte keine Ahnung, dass sie die Pizza bestellt hatte, und geriet in Panik, als ich an der Tür auftauchte, und so wurde er gefasst. Das ist wirklich eine verrückte Geschichte, oder? Aber für mich war der Wahnsinn nicht nur die mörderische Untreue, sondern dass das Mädchen, bevor sie ermordet wurde, unabsichtlich eine Kette von Ereignissen auslöste, die letztendlich ihren eigenen Mörder zur Strecke brachte. Ich musste auch einige Male vor Gericht erscheinen, da ich praktisch der Hauptzeuge in diesem Fall war. Es war unheimlich, diesem Typen in die Augen zu sehen, wenn ich mit dem Staatsanwalt sprach. Er hatte ein Mädchen mit seinen eigenen Händen getötet, und da stand er nun und starrte mir den Tod in die Augen. Ich habe in meiner Zeit als Pizzalieferant schon einige wilde Sachen erlebt, aber nichts hat mir je solche Albträume beschert wie der Blick in die Augen dieses Mannes. In meinen frühen 20ern hatte ich das Talent, mehr Geld auszugeben, als ich mir leisten konnte, als ich meinen ersten wirklichen Geschmack am Geldverdienen bekam. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass ich unüberlegt handelte. Eines der ersten Dinge, die ich tat, war, mir ein neues Auto mit extrem hohen Raten zu kaufen. Anstatt ein kleineres, günstigeres Auto zu leasen, entschied ich, dass ich einen BMW haben wollte. Es war nicht das Spitzenmodell, aber trotzdem ein BMW. Und meine Raten lagen bei über 600 Dollar im Monat. Für manche mag das nicht viel erscheinen, aber für mich war es erdrückend. Ich verdiente kaum genug, um meine Rechnungen zu bezahlen und lebte damals noch bei meinen Eltern. So fand ich mich wieder, wie ich allerlei Aufträge für Freunde und Familienmitglieder erledigte, um ein bisschen zusätzliches Geld zu verdienen. Ich kümmerte mich regelmäßig um den Hund meines Freundes Dom. Dom musste jedes zweite Wochenende aus beruflichen Gründen aus dem Bundesstaat rausfahren, und da er weder eine Ehefrau noch eine Freundin hatte, hatte er mich als Hundesitter. Das tat ich etwa 6 Monate lang und liebte den Job, ehrlich gesagt. Er lebte in einer schönen und ruhigen Nachbarschaft, und der Hund Willard, ein Golden Retriever, war ein sehr braver Hund und zudem pflegeleicht. Diese regelmäßigen Trips zu Doms Haus freute ich mich immer sehr, doch wie bei den meisten guten Dingen auf der Welt, kam auch dieser Job irgendwann zu einem Ende. Es tut mir leid, dass ich so pessimistisch klinge, aber beim letzten Mal, als ich mich um Willard kümmerte, begann der Abend wie jeder andere Hundesitter-Trip. Wir spielten eine Weile im Garten, gingen spazieren und ließen den Abend gegen 21 Uhr ausklingen. Einer der Gründe, warum Dom mir vertraute, war, dass er wusste, ich würde nie Leute bei mir einladen oder ähnliches, weil ich an den Wochenenden frühmorgens arbeiten musste. Normalerweise schlief ich um 22. Uhr. Doch an diesem Samstagabend war ich in einen Film vertieft, der etwas nach 23. Uhr endete. Zur Information. Der Film hieß Inception. Nachdem der Film vorbei war, ließ ich Willard raus, während ich mich für das Bett fertig machte. Ich fühlte mich immer etwas komisch dabei, in Doms Schlafzimmer zu schlafen. Also schlief ich normalerweise auf der Couch mit dem Hund. Gerade als ich es mir bequem machte, klingelte es an der Tür. Ich schaute auf die Uhr. Es war etwa 23:16 Uhr. Sofort dachte ich, es müsse jemand aus Doms Familie sein. Ich konnte mir niemanden sonst vorstellen, der zu dieser späten Stunde an der Tür klingeln würde. Ich rannte zur Tür und auf der anderen Seite stand ein junger Mann, wahrscheinlich in seinen frühen 20ern wie ich. Er sah gepflegt aus und hatte keine bedrohliche Ausstrahlung, und ich öffnete die Haustür, ließ aber die äußere Fliegengittertür geschlossen und verriegelt. Durch das Gitter fragte ich ihn, ob ich ihm behilflich sein könne. In seiner sehr selbstbewussten Stimme sagte er: »Hey Mann, ich habe das Essen, das du bestellt hast. 2 Dinge möchte ich hier erwähnen. Zum einen geschah das vor der Ära der Food-Ordering-Apps, sodass dein Essen niemals einfach an der Tür abgestellt wurde. Man musste persönlich hingehen, um zu bezahlen und eine Interaktion mit dem Lieferfahrer haben. Zum anderen gehst du vermutlich davon aus, dass Willard wie die meisten Hunde bei jemandem, der an der Tür klingelt, verrückt bellt. Aber sie ist nicht wie die meisten Hunde. Sie bellte nicht, sondern blieb die ganze Zeit auf der Couch im Wohnzimmer. Die Interaktion mit diesem Lieferfahrer ärgerte mich mehr als alles andere. Ich hatte definitiv keine Angst, denn ich hatte keinen Grund anzunehmen, dass es sich um etwas anderes als einen einfachen Irrtum handelte. Ich erklärte dem jungen Mann, dass er die falsche Adresse hatte und dass ich kein Essen bestellt hatte. Wir hatten einen kurzen Austausch und dann fanden wir heraus, dass die Lieferung für eine andere Adresse bestimmt war und er versehentlich am falschen Haus gelandet war. Der Kerl begann sich zu entschuldigen und ich sagte ihm, dass er sich keine Sorgen machen solle. Während er sich entschuldigte, bemerkte ich, dass sein Auto mit 3 weiteren Personen besetzt war, 2 hinten und 1 auf dem Beifahrersitz. Das fand ich ziemlich seltsam. Ich hatte noch nie bemerkt, dass Lieferfahrer jemanden im Auto hatten, geschweige denn ein ganzes Auto voller Leute. Schließlich beendeten wir unser Gespräch und schlossen die Tür ab. Ich kehrte ins Wohnzimmer zurück, versuchte es mir wieder gemütlich zu machen und war ein wenig verärgert, aber ich verstand, dass Fehler passieren. Nicht zwei Minuten später begann die Türklingel erneut unaufhörlich zu läuten, dieser nervige Klang, der immer wieder ertönt. Als ich hochsprang und zur Tür rannte, war es wieder der Lieferfahrer, der nun etwas panischer aussah. Ich öffnete die Haustür nicht, sondern rief durch das Fenster neben der Tür, was er wolle. Er sagte mir, dass er beim Verlassen des Hauses aus Versehen mit meinem Auto in der Einfahrt zusammengestoßen sei. Und bevor ich antworten konnte, senkte er beschämt den Kopf und sagte: »Es tut mir leid, Mann, aber es sieht so aus, als ob ein kleiner Schaden entstanden ist. Ich will dich nicht belästigen, aber ich denke, du solltest es dir mal ansehen.« Ich war wütend. Ich öffnete die Haustür und begann, dem Lieferfahrer die Einfahrt zu folgen, in Richtung meines Autos. Ich zog nicht einmal Schuhe an. Einige Meter vor dem Auto fiel mir etwas Seltsames auf. Sein Auto, das vor ein paar Minuten noch voll mit Passagieren war, war nun leer. Ich blieb abrupt stehen, und der Lieferfahrer sagte mir, ich solle weitermachen, da der Schaden auf der anderen Seite des Autos sei. Es dauerte eine Weile, aber ich bekam schließlich das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Ich sagte ihm, dass ich wieder ins Haus gehen und mir meine Schuhe holen wolle. Während ich zurück zur Tür ging und so tat, als wäre alles in Ordnung, hörte ich plötzlich ein Geräusch rechts von mir, aus dem Gebüsch neben Doms Haus. Zwei Personen tauchten auf, beide mit Kapuzen über dem Kopf. Ich begann in Richtung der Haustür zu joggen und auf der anderen Seite des Hauses rannte eine weitere Person mit voller Wucht auf mich zu. In diesem Moment fing ich an, sprintend zur Tür zu rennen. Ich war nur wenige Zentimeter vom Haus entfernt, als einer der Männer versuchte, mich zu Boden zu bringen. Zum Glück war er gerade weit genug entfernt, sodass er nur mein Knöchel berührte und mich nicht zu Fall brachte. Ich bekam Panik, rannte ins Haus und schloss die Tür hinter mir ab. Der Mann, der versucht hatte, mich zu Fall zu bringen, war sofort wieder an der Haustür, klopfte und versuchte, sie zu öffnen. Durch das Fenster konnte ich einen Blick auf den Mann erhaschen, der mich anzugreifen versuchte. Er sah aus, als hätte er einen gebräunten, schlanken Körper, trug kurz geschnittenes Haar, hatte einen zotteligen Bart und ein Tattoo eines Tigers am Hals. Ich griff zu meinem Telefon und rief sofort die Polizei an. Während ich mit dem Disponenten sprach, starrte ich aus dem Fenster und sah alle vier Männer in der Nähe meines Autos stehen. Ich erklärte dem Disponenten, was passiert war, und gab ihm eine sehr detaillierte Beschreibung des Lieferfahrers und des Mannes mit dem Tiger-Tattoo. Ich sah zu, wie alle vier Männer in das Auto stiegen und davonfuhren. Es handelte sich um einen roten Honda Civic, den ich der Polizei nennen konnte. Schließlich kam die Polizei, nahm meine vollständige Aussage auf, aber was mich am meisten frustrierte, war, dass sie trotz aller Details keinen dieser Typen fassen konnten. Am frustrierendsten war jedoch, dass ich keine Ahnung hatte, warum ich ins Visier genommen worden war. Ich erkannte diese Kerle nicht, und als ich dumm von dem Vorfall erzählte, wirkte ihr Aussehen ihm auch fremd. Es ist beängstigend, was in dieser Welt passieren kann, wenn man es am wenigsten erwartet. Auf der schlimmsten Schicht, die ich je als Lieferant hatte, schneite es wahnsinnig. Und natürlich schaffte es mein klappriges Auto nicht, die langen Wohnstraßen zu erklimmen, die zu dem Haus ganz oben auf dem Hügel führten. Nach mehreren vergeblichen Versuchen musste ich der Realität ins Auge sehen. Also stieg ich aus und machte mich zu Fuß auf den Weg, etwa zwei oder drei Blocks die verschneite Straße entlang. Ich erreichte das große, normal wirkende Haus und drückte auf die Klingel. Keine Antwort, aber ich hörte, wie drinnen jemand laut jemanden anschrie. Klopfen, klingeln, immer noch keine Antwort, aber das Schreien wurde lauter. Es war offensichtlich, dass jemand am Telefon angeschrien wurde. Ich konnte sehen, dass die Tür, an der ich stand, in einen kleinen Schmutzraum führte, in dem sich eine Tür zum eigentlichen Haus befand. Ich beschloss, in diesen Schmutzraum zu treten und an der inneren Tür zu klopfen, was ich schon im Nachhinein weiß, keine gute Idee war. Schließlich öffnete der Mann die Tür und sagte: »Was wollen Sie? Ich trage Uniform und habe eine Pizzalieferung dabei. Was glauben Sie, was ich will, Mann?« Der Typ war ein mittelalter Mann mit Schnurrbart, an dessen Ellbogen, an der Lippe und an der Nase Blut floss und seine Knöchel waren verletzt, als hätte er sich in einem Kampf blutig geschlagen. Großartig, dachte ich. Er hat einen Streit verloren, wie es aussieht. Drinnen lag eine halbleere Flasche Jack on the Rocks auf dem Couchtisch. Ich habe keine Pizza bestellt. Wahrscheinlich die von Frank, sagte er. Dann drehte sich der Mann um, ging zurück ins Wohnzimmer und setzte sich, um einen weiteren Schluck Jack zu nehmen. Ist Frank hier? Fragte ich. Ja, er ist oben, antwortete der Mann und zeigte auf eine Treppe, die sich direkt links von der Tür befand. Okay, dachte ich. Ich schätze, ich gebe die Pizza Frank, denn der Betrunkene wird sicher nichts anderes tun, als noch mehr zu trinken. Ich nahm also die Pizza, oder genauer gesagt, ich hatte sie bereits dabei, ging ein paar Schritte die Treppe hoch, zwei, vielleicht drei. Es ist schon Jahre her, dass das passiert ist. Und dann dachte ich, Mist, scheiß drauf. Ich stieg sofort wieder ab, ging zurück zur Vordertür im Schmutzraum und verließ das Haus, um zu meinem Auto zurückzugehen. Ich rief Frank nicht an, denn in diesem Moment war ich so wütend darüber, im Schnee stecken geblieben zu sein, den Hügel hinauf durch den Schnee zu laufen, lange auf diesen betrunkenen Idioten zu warten, der die Tür überhaupt erst öffnete, und dann auch noch völlig schissig zu werden. Ich dachte mir, wenn Frank seine Pizza will, wird er zurückrufen oder sie abholen. Frank hat nie angerufen, um zu fragen, wo seine Pizza sei, und das machte mich noch misstrauischer gegenüber der ganzen Situation. Vor einigen Jahren, als ich noch an der Universität war, lieferte ich an meinen freien Tagen Pizzen aus, um etwas zusätzliches Geld zu verdienen. Der Laden, in dem ich arbeitete, lag in einer geschäftigen Stadt. Man könnte denken, dass die Mittagsschicht schlimmer wäre als der Abendansturm, aber ich verdiente weitaus mehr, wenn ich mittags lieferte. Vor allem, weil in der Regel große Firmen Pizzen für ihr Unternehmen bestellten und meist auch großzügig Trinkgeld gaben. An einem Nachmittag bekamen wir eine Bestellung von einer neuen Versicherungsgesellschaft, von der ich noch nie zuvor gehört hatte, was aber an sich noch keinen Warnhinweis darstellte. Nachdem ich anfing, Pizzen an Firmen während der Mittagspause zu liefern, stellte ich fest, dass ich die meisten Unternehmen, zu denen ich lieferte, nicht kannte. Und glauben Sie mir, viele dieser Orte könnten wirklich ein besseres Marketing vertragen, aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Ich nahm die Bestellung an und gab die Adresse in mein GPS ein. Es war nicht weit vom Laden entfernt. Die Firma hatte ein Büro in einem Gebäude, das kürzlich renoviert worden war. Und mitten in der Stadt befand sich der Small Business Park, ein Komplex mit alten Gebäuden und Büros. Erst in den letzten Jahren waren die meisten Räume vermietet worden. Doch zur Zeit, als diese Geschichte stattfand, gab es in diesen Gebäuden noch viele freie Räume. Dies war nicht das erste Mal, dass ich in diesen Gewerbekomplex lieferte, aber es war das erste Mal, dass ich in das spezifische Gebäude des Komplexes liefere. Es lag im hinteren Teil des Komplexes und auf dem riesigen Parkplatz standen wahrscheinlich 10 Autos. Ich betrat das Gebäude und schwöre, dass ich mich fühlte, als wäre ich in einer Folge von The Walking Dead oder so. Es war einfach so unheimlich. Die Lobby war still und verlassen, mit dem Flair eines verlassenen Einkaufszentrums. Was es noch gruseliger machte, war die gesamte Atmosphäre im Inneren des Gebäudes. Es war so dunkel, dass es fast schon unangenehm war. Es war keine einzige Person in Sicht. Die Einrichtung bestand hauptsächlich aus Fliesen, die so aussahen, als sollten sie Marmor imitiert haben. Und im Hintergrund spielte unheimliche Aufzugsmusik, die aufgrund des Mangels an Einrichtung in diesem großen, offenen Raum leicht widerhallte. Einmal drinnen gelangte man in die zentrale Atriumhalle, von der aus man alle Etagen sehen konnte. Ich kann mich nicht genau erinnern, aber ich meine, das Gebäude hatte 6 Stockwerke. Ich sah auf meinem Bestellformular nach und konnte meine eigene Handschrift nicht entziffern. Ich versuchte mich zu erinnern und dachte, dass es auf dem Telefon gesagt hatte, dass es im 5. Stock sei. Eine reine Vermutung, da die Lobby weder ein Sekretariat noch ein Verzeichnis hatte. Also nahm ich den Aufzug in den 5. Stock und hörte dabei weiterhin den unheimlichen Jazz, der in diesem verdammten Gebäude überall gespielt zu werden schien. Der Aufzug öffnete sich zu einem schmalen Gang, von dem aus ich über das Geländer nach unten blicken konnte, wo ich gerade noch gestanden hatte. Ich konnte links oder rechts aus dem Aufzug gehen, beide Richtungen schienen aber ins Nichts zu führen. Damit meine ich, die Flure waren dunkel und es drang kein Licht aus den verschlossenen Türen, die die Gänge säumten. Da ich Linkshänder bin, entschied ich mich immer dafür, nach links zu gehen, wenn ich vor solche Entscheidungen gestellt werde. Einige Schritte weiter gingen plötzlich die Lichter über meinem Kopf an und ich verspürte einen Hauch von Erleichterung, denn die Bewegungsmelder im Gang machten mir die dunklen Flure etwas weniger unheimlich. Dennoch ging ich weiter den Gang entlang und jedes Büro schien verschlossen und leer zu sein. Nach ein oder zwei Minuten beschloss ich, das zu tun, was ich von Anfang an hätte tun sollen. Ich rief das Unternehmen an, das die Bestellung aufgegeben hatte. Das Telefon klingelte einmal und dann legte ich auf, weil ich jemanden am Ende des Gangs rufen hörte: »Hey«. Ich schaute auf und sah einen Mann in einem Sweatshirt, der mir zu einem Büro am Ende des Gangs zuwinkte. Mit zitternder Stimme sagte er: »Die Pizzen bitte«, und ohne groß nachzudenken nickte ich und sagte: »Wenn Sie 5 große Pizzen bestellt haben, dann bin ich Ihr Mann.« Der Mann lachte und ich ging auf ihn zu. Als ich ihm näher kam, fiel mir auf, dass der Raum hinter ihm völlig dunkel war. Die Tür war angelehnt, aber an der Seite der Tür befand sich ein kleines Fenster und es schien, als wären die Lichter aus. Ich hielt etwa 2 Meter vom Mann entfernt an und fragte vorsichtig: »Sind Sie sicher, dass Sie 5 Pizzen bestellt haben? Hinter Ihnen sieht es ziemlich abgedunkelt aus.« Der Mann nickte und sagte: »Oh ja, alle sind im hinteren Konferenzraum.« Er fügte hinzu, dass er die Lichter ausschaltet, um Energie zu sparen. Ich wollte nicht vorschnell urteilen, aber dieser Mann vermittelte nicht den Eindruck, als verkaufe er Versicherungen. Er trug einen Kapuzenpullover und Jeans und in den Schatten seines Gesichts sah seine Haut und seine Zähne einfach widerlich aus. Trotz meines besseren Urteils folgte ich ihm zur Tür und als ich im Türrahmen stand, wusste ich sofort, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Ich blickte in das Büro und sah, dass es leer und vollkommen verlassen war. Bevor ich reagieren konnte, schlug mir der Mann die Tür ins Gesicht, riss sie auf und ließ die Pizzen zu Boden fallen. Ich sprang hastig auf, etwas benommen, und als ich wieder auf die Beine kam, schnappte sich der Mann ein Brett, etwa 2x4 groß oder ein anderes großes Holzstück, das hinter der Tür lag, und schlug mir damit heftig ins Gesicht. Ich blieb bei Bewusstsein, sah aber tatsächlich Sterne. Ich tat so, als wäre ich ohnmächtig, was jetzt vielleicht wie ein feiger Zug erschien, aber ich wollte nicht, dass der Mann mich weiter verprügelte. In diesem Moment schien es die beste Idee zu sein, da ich nicht wusste, ob der Mann neben diesem Holzstück noch eine Waffe hatte oder ob noch andere Personen im Gebäude waren, die mich angreifen könnten, falls ich zurückkämpfte. Während ich am Boden lag, durchsuchte der Mann meine Sachen. Er nahm mir mein Portemonnaie, riss mir die Goldkette von der Kehle und ich hörte ihn davonlaufen. Am Boden bemerkte ich, dass mein Handy von meiner linken Seite vibrierte. Ich muss es beim Fallen der Pizzen fallen gelassen haben, sonst hätte er es sicherlich auch mitgenommen. Ich kroch herüber und griff nach meinem Telefon. Es war die Nummer, über die die Pizzen bestellt worden waren. Ich antwortete nicht, weil ich inzwischen überzeugt war, dass dies alles eine Falle war, und wenn ich ans Telefon ging, würden sie mich in einen anderen Teil des Gebäudes locken, wo ich erneut überfallen würde. Ich blieb am Boden liegen und rief die Polizei, die glücklicherweise sehr schnell eintraf. Während ich wartete, klingelte das Telefon immer wieder und schließlich nahm ich ab. Es war eine freundliche junge Frau, die wegen der Pizzen anrief, da diese mittlerweile etwa eine Stunde warteten. Sie nannte mir die korrekte Etage und die Büronummer. Es handelte sich um den 4. Stock. Daraufhin begab ich mich zusammen mit einem Polizeibeamten zum Büro. Es stellte sich heraus, dass es sich um ein echtes Büro und eine echte Bestellung handelte. Nach einer kurzen ersten Untersuchung stellte sich heraus, dass der Mann, der mich überfallen hatte, nur irgendein Obdachloser war, der wahrscheinlich in den leeren Büros wohnte. Er hatte mich gesehen und sich dann die Gelegenheit zunutze gemacht, zuzuschlagen, anstatt sich zu verstecken. Die schlechte Nachricht ist, dass sie ihn leider nie fassen konnten. So ein Überfall passiert in meiner Heimatstadt häufig, und es ist schwer, jemanden anhand einer sehr knappen Beschreibung und wenig Beweisen zu identifizieren. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Das Unternehmen, das die Bestellung aufgegeben hatte, tat sich so schlecht, dass sie mir für die Umstände ein riesiges Trinkgeld gaben. Außerdem installierten sie nach dem Überfall einen Zutrittsfob und stellten einen Sicherheitsdienst an der Tür ein. Und soweit ich weiß, war dieser Mann der letzte Obdachlose, der jemals in diesem Gebäude wohnte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Amerika ähnliche Dienste gibt. Aber hier in England kannst du deinen Supermarkt deiner Wahl dazu bringen, deine Einkäufe oder Lebensmittel direkt zu dir nach Hause zu liefern. Nachdem du deine Bestellung aufgegeben hast, lädt eine fleißige, gut aussehende, zuverlässige Fahrerperson deine Lebensmittel in einen Lieferwagen, fährt zu dir und liefert sie dir persönlich mit einem Lächeln. Falls du das Glück hast, in Nottingham zu wohnen, könnte dieser gut aussehende Fahrer vielleicht sogar ich sein. Seit Beginn der Pandemie ist die Zahl der Menschen, die den Lieferservice von Asda nutzen, in der Vorweihnachtszeit regelrecht in die Höhe geschnellt. Ich arbeitete 8 Tage am Stück, von 7 Uhr morgens bis 8 Uhr abends, und hatte kaum eine Pause, um mich zu regenerieren. Es war absolut erschöpfend. Und genau diese extreme Müdigkeit trug maßgeblich zu der Geschichte bei, die ich dir heute erzähle. Eines Abends, während ich eine ziemlich umfangreiche Lieferung machte und die Straßen erstaunlich leer waren, bemerkte ich blaue Blinklichter in meinem Rückspiegel. Ich wartete ein paar Sekunden und die Lichter waren immer noch hinter mir, also zog ich an den Straßenrand, um auf weitere Anweisungen zu warten. Etwa in diesem Moment fiel mir auf, dass es sich nicht um ein gewöhnliches Polizeiauto handelte. Es war unmarkiert, nur ein schlichtes Renault Clio, und der Mann, der aus der Fahrertür stieg, trug ganz normale Zivilkleidung. Ich senkte mein Fenster, um den Mann besser sehen zu können, der mir ein Abzeichen und eine ID zeigte, aber wegen der Corona-Maske konnte ich nicht erkennen, wer er wirklich war. Als der Mann sagte, er gehöre zur Drogenfahndung und bat um meinen Führerschein, kam ich natürlich nach. Schließlich gibt es verdeckte Polizisten in einer Stadt wie Nottingham, wo es viele Drogenverbrechen gibt. Ich machte mir also zunächst keine Gedanken darüber, dass der Typ in Zivil war. Der Mann überprüfte meine Ausweisdaten und erklärte dann, dass eine große Drogenbande professionelle Kurierfahrer einsetze, um Waren zu transportieren, und dass er und sein Kollege vielleicht meinen hinteren Stauraum durchsuchen müssten. Natürlich sagte ich, dass ich ihnen gerne helfe, und zog meine Maske ab, stieg aus dem Fahrzeug aus und öffnete den hinteren Stauraum meines Lieferwagens, damit die Polizei nachsehen konnte. Sobald die hinteren Türen offen waren, fiel mir auf, dass der Polizist, der in den Laderaum kletterte, sehr rau mit einigen der Lebensmittel umging. Zunächst sagte ich nichts. Ich hätte niemals einen Polizisten belehren wollen, besonders wenn sie so auf der Jagd nach einer Drogenbande waren und sichtlich aufgeregt wirkten. Sein Kollege bat mich dann, auch das Cockpit meines Lieferwagens zu durchsuchen. Also öffnete ich es, und auch er begann, im Handschuhfach und in anderen Fächern herumzusuchen, genauso grob und rücksichtslos wie der erste Beamte im hinteren Bereich. Ich war zunehmend verärgert und ging um den Lieferwagen herum, um zu sehen, was dort vor sich ging. Dabei stellte ich fest, dass die Beamten im hinteren Bereich den Inhalt regelrecht durchwühlten, Dinge von den Regalen schoben und zerbrechliche Gegenstände aus der hinteren Tür warfen. Das Verhalten war empörend. Schließlich fand ich den Mut, laut aber höflich, den Beamten aufzufordern, bitte nicht so grob mit den Lebensmitteln umzugehen. »Halt dein Maul«, war die augenblickliche, abgehackte Antwort, ohne auch nur einen Moment zu zögern. Diese unverschämte Reaktion ließ mich für einen Moment sprachlos zurück. Ich hatte schon mal mit ungeduldigen Polizisten zu tun, aber so etwas war etwas völlig anderes. Ich erklärte ihm, dass es keinen Anlass für solch eine aggressive Haltung gäbe, da ich vollkommen kooperativ sei. Inzwischen war sein Kollege nach der Durchsuchung des Cockpits zu mir gestoßen und spielte plötzlich den guten Polizisten in diesem Good Cop, Bad Cop Ritual. Er entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten, betonte die Wichtigkeit ihrer Arbeit und erklärte, dass er mich ebenfalls durchsuchen müsse, da ich eventuell etwas verbergen könnte. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits zu spät für meine geplante Lieferung. Da war der Zug schon abgefahren. Also beschloss ich, einfach ein braves, kooperatives Bürgerlein zu sein und die Polizei so gut es ging zu unterstützen. Da saß ich also auf einer dunklen, verlassenen Straße, als der unhöfliche Beamte anfing, mir meine Hose und meine Jacke abzuklauben, um nach möglichen versteckten Gegenständen zu suchen, anfangs wie eine routinemäßige Durchsuchung. Aber dann forderte der Typ mich auf, meine Jacke abzulegen, um sie gründlicher durchsuchen zu können. Obwohl es eiskalt war und ich darüber gar nicht erfreut war, gehorchte ich. Er klopfte sie ein wenig ab, legte sie beiseite und forderte mich dann auf, auch meine Schuhe auszuziehen. Ich schaute ihn verwirrt an und er fing an, mir zu erklären, dass ich leicht Drogen oder Geld in meinen Schuhen verstecken könnte. Ich war am Ende meiner Kräfte, aber ich tat, was mir befohlen wurde. Und genau in diesem Moment nahm der Polizist meine Schuhe in die Hand, ging um mich herum und legte mir Handschellen an. Er versuchte mir zu versichern, dass ich nur festgehalten werde und dass ich wieder freikommt, sobald die Durchsuchung beendet sei. Diese Erklärung beruhigte meine Nerven jedoch überhaupt nicht. Ich fühlte mich gefangen, bekam Panik und erkannte, dass mit dieser ganzen Begegnung etwas furchtbar nicht stimmte. Ich fror. hatte keine Schuhe mehr an und der Polizist drückte mich zurück in Richtung meines Lieferwagens und ich war kurz davor, mich zu wehren. Gerade als ich etwas sagen wollte, um ihre Dienstausweise zu notieren und eine Beschwerde einzureichen, schubste mich der Beamte, der mich zurück zum Lieferwagen eskortierte, zu Boden und sagte etwas wie: »Bist du deppert, Kumpel?« Ich konnte kaum glauben, was geschah, oder wollte es gar nicht glauben, weil es so unwirklich war. Als mich ein Beamter, der jegliche Professionalität verloren hatte, wieder auf die Beine zog, dämmerte mir, dass diese beiden Polizisten nicht genau die waren, die sie zu sein vorgaben. In diesem Moment überkam mich roher, unverfälschter Schrecken. Ich war gefesselt, fror und stand völlig hilflos vor diesen Typen. Zu allem Überfluss begannen sie, mir Fragen zu stellen, mit denen sie mit meinen Antworten unzufrieden schienen. Sie fragten nach dem Geld, und ich verstand zunächst nicht, was sie meinten. Als ob sie immer noch dachten, ich sei irgendein Drogenkurier oder so etwas in der Art, sagte ich, dass ich nicht wüsste, wovon sie sprachen, weil heutzutage alles online abläuft und sich kein Bargeld in meinem Lieferwagen befand. Daraufhin warf man mich in den kühlen, hinteren Lagerraum des Lieferwagens, drohte die Türen hinter sich zu verriegeln. Die meisten Lieferanten, die solche Kühlräume haben, können die Tür normalerweise wieder öffnen, falls sie einmal eingeschlossen werden. Aber ich war handschellenfest. Meine Jacke mit den Schlüsseln lag einfach am Straßenrand. Hätten sie die Türen hinter sich geschlossen, wäre ich vielleicht nie wieder hier, um diese Geschichte zu erzählen. Ich flehte sie an, die Türen nicht zu verriegeln, und ich weiß, wie erbärmlich ich dabei geklungen haben muss, denn sie reagierten, indem sie anfingen, mich auszulachen, meine flehenden Worte nachzuahmen in einem grausamen und bösartigen Schauspiel. Sie zogen mich aus dem Lagerraum, und als ich mit voller Wucht auf den Asphalt aufschlug, glaube ich, habe ich mir die Schulter ausgekugelt, bevor sie mir buchstäblich den Lebenswillen aus mir heraustraten. Das waren zweifellos die furchtbarsten Minuten meines Lebens, und im Rückblick glaube ich, dass genau das ihr Ziel war. Ich meine, warum sollte jemand einen verdammten Lieferwagen eines Supermarkts überfallen? Ich bin schließlich kein gepanzerter Geldtransporter, oder? Diese Typen waren allerdings auch nicht dumm. Derjenige, mit dem ich am meisten sprach, hatte eine Art, die mich wirklich glauben ließ, dass er ein legitimer Polizist war. Warum haben sie mich also ins Visier genommen? Ganz einfach. Sie wussten, dass ich ein leicht einzuschüchterndes, weiches Ziel war, mit dem sie einfach spielen konnten, um sich zu vergnügen. Sie könnten irgendeinen Kerl anhalten, in einen Beamer steigen und ihm sein ganzes Bargeld abnehmen. Oder einen Elektriklastwagen, wenn sie Geld machen wollten. Aber mich, ich war nicht im Dienst, ich war in meiner Freizeit. Sie taten an diesem Abend, was sie taten, weil es ihnen Spaß machte. Und ehrlich gesagt, genau das ist es, was mir am meisten Angst macht. Die Entstehung von Apps wie Uber Eats, DoorDash und Postmates markiert den Beginn eines neuen Zeitalters im Bereich der Essenslieferdienste. Vor 10 Jahren stellten sich pinkäugige Teenager überall einen Tag vor, an dem sie sich McDonald's direkt an ihre verrauchten Wohnungstüren liefern lassen konnten. Heute, wo aus dieser von Heißhunger getriebenen Fantasie eine greifbare Realität geworden ist, entstehen neue Beschäftigungsmöglichkeiten, die zugleich den Appetit in ganz Amerika stillen. Für eine der Neubeschäftigten unter den Lieferfahrern, Sonja King, ermöglichte ihr DoorDash-Konto, ihre Arbeitszeiten so zu planen, dass sie sich ihrem hektischen Familienleben anpassen konnte. So konnte sie beispielsweise an einem Feiertag, etwa am Cinco de Mayo, online gehen und dabei zusehen, wie das Geld hereinrollte, während sie Tacos, Burritos und Enchiladas in der ganzen Stadt Atlanta, Georgia, auslieferte. Doch wenig wusste Sonja, dass ihr erster Auftrag des Tages auch ihr letzter sein würde. Ein Auftrag, der sie fast das Leben gekostet hätte und sie zutiefst erschütterte und traumatisierte. Die 31-jährige Mutter von 4 Kindern war zur Tatzeit mit einer routinemäßigen Lieferung beschäftigt und hatte bisher noch nie derartige Schwierigkeiten erlebt. Doch an diesem speziellen Abend stieg sie aus ihrem Auto, nahm die Essenslieferung aus dem Beifahrersitz und fand sich augenblicklich einem Mann namens Rick Painter gegenüber. Sonja berichtete, dass Rick zunächst wie ein völlig normaler Kerl wirkte. Er hatte darum gebeten, dass die Lieferung an einem Tresen in seinem Haus abgestellt wird. Eine ungewöhnliche Bitte, der sie jedoch problemlos nachkam, da einige behinderte Kunden spezielle Wünsche an ihre Lieferanten haben, die diese dann gerne erfüllen. Zudem sah das Haus gepflegt und unbedrohlich aus. Und wie Sonja später sagte, hätte fast jeder das Haus betreten. Doch als sie das Haus betrat und Rick ihr ein Trinkgeld gab, entpuppte sich ihr Kunde als alles andere als normal. Nachdem Rick Sonja für die Lieferung gedankt und einen 5-Dollar-Schein aus seinem Portemonnaie gezogen hatte, blickte er zu ihr auf und sagte: »Ach, übrigens, ich bin Jesus.« Sonja war von diesem bizarren Kommentar völlig überrumpelt. Es dauerte einen Moment, bis sie begriff, dass er tatsächlich genau diese Worte gesagt hatte. Doch als ihr klar wurde, dass dieser scheinbar ganz normale Mann sich mit einem Propheten verglich, begann Sonja nervös zu werden. Sie erinnert sich, dass Rick ihr einen Blick zuwarf, der verriet, wie außer Kontrolle er war. Ein fast räuberisch-prädatorischer Ausdruck, der ihr einen eisigen Schauer über den Rücken jagte. In diesem Moment wusste sie, dass es Zeit war zu gehen. Doch Rick hatte nicht vor, sie einfach gehen zu lassen. Er hatte in diesem Augenblick andere Pläne für sie. Wichtig ist dabei, dass Sonja praktizierende Muslima ist und ihr Gesicht vollständig bedeckt trägt, was als Niqab bekannt ist. Ob diese visuelle Information Rick dazu brachte, sich als Jesus zu präsentieren, darüber lässt sich spekulieren, aber die Tatsache bleibt. Als Rick beschloss, die verängstigte Sonja anzugreifen, tat er dies auf die abscheulichste Art. Er riss ihr den Niqab vom Kopf, wickelte ihn um ihre Kehle und begann, sie damit zu würgen. Dann packte er Sonja an den Haaren und versuchte, mit seinem Griff noch mehr Druck auf ihren Hals auszuüben. »Er packt mich und versucht, mich mit meinem eigenen Niqab zu erwürgen«, erinnert sich Sonja. Trotz ihrer verzweifelten Proteste, sie flehte: »Ich habe Kinder«, ließ er nicht locker. Sonja schildert, wie er ihr Haare packte, während sie verzweifelt um sich schlug. In ihrem verzweifelten Kampf gelang es Sonja, sich mit ihren Autoschlüsseln zu verteidigen. Immer wieder stieß sie die Schlüssel in Ricks Gesicht, da sie nicht wollte, dass er sie verletzt. Und immer wieder erschienen vor ihrem inneren Auge ihre Kinder und ihr Ehemann, was ihr den nötigen Antrieb gab, um sich zu wehren. Die scharfen Enden der Autoschlüssel rissen wiederholt in Ricks Fleisch und spätere Fotos seines Fahndungsfotos zeigen entsetzlich aussehende Verletzungen, die von Sonja verursacht wurden. Verletzungen, die zu diesem Zeitpunkt unglaubliche Schmerzen verursacht haben müssen. Doch das Schockierende war, dass Rick anstatt vor Schmerz zu stöhnen oder zu schreien, merkwürdige Geräusche von sich gab, die Sonjas Blut zu Eis erstarren ließen. Es klang, als ob er das, was ihm Schmerz zufügte, genoss. Er stieß ein langes, langsames Stöhnen aus, bevor er murmelte: »Ah, das fühlt sich irgendwie gut an.« Sonja gelang es schließlich, sich einige von Ricks Fingern aus ihren Haaren zu befreien und ihren Niqab so zu lockern, dass sie fliehen konnte. Sie rannte zurück zu ihrem Auto, startete den Motor und fuhr so schnell sie konnte von diesem Ort weg. Es ist fast ein Wunder, dass sie mit nichts weiter als Schnitten und Prellungen entkommen konnte, denn hätte ihr Angreifer etwas mehr Planung und Präzision in den Hinterhalt gesteckt, hätte Sonja kaum lebend davongekommen. Kurz nach dem Angriff wurde Rick Painter von der Polizei von Atlanta verhaftet und seine Festnahme leitete ein Gerichtsverfahren ein, das in einer 2-jährigen Haftstrafe wegen Freiheitsberaubung und fahrlässiger Körperverletzung endete. Für Sonja bedeutete dies, dass sie zwar ein gewisses Maß an Gerechtigkeit erfuhr, aber der Gedanke, dass Rick in nur 2 Jahren wieder auf freiem Fuß sein könnte, erfüllt sie bis heute mit Entsetzen. »Ich habe mich von vielen Menschen, die ich liebe, distanziert«, sagt Sonja. »Ich traue den Leuten nicht mehr und erwarte das Schlimmste.« Sie fügt hinzu, dass das Schreckliche an ihrer Erfahrung darin besteht, dass Angriffe auf Essenslieferanten in den letzten 5 Jahren stetig zugenommen haben. In London beispielsweise werden Lieferanten zunehmend Ziel von Überfällen, da ihre markanten Uber Eats gebrandeten Taschen und wasserfesten Kleidungsstücke sie zu attraktiven Zielen machen. In mehreren gewalttätigen Fällen wurden Fahrer von ihren Fahrrädern oder Mopeds gerissen, entweder durch fliegende Tritte oder durch Autounfälle, bevor eine Gang sie überfiel, um ihnen ihre Wertgegenstände abzunehmen. Das Ausmaß des Problems ist schwer einzuschätzen, weil die Polizeibehörden bisher keine Statistiken dazu führen und die Unternehmen selbst keine Zahlen veröffentlichen. Sonja King ist der Meinung, dass DoorDash mehr tun sollte, um seine 400.000 Fahrer zu schützen, beispielsweise durch erweiterte Hintergrundüberprüfungen, um Kunden mit Vorstrafen zu identifizieren. Rick Painter war bereits wegen anderer Gewaltverbrechen mehrfach in Haft gewesen und Sonja sagt, wenn sie von seinen Taten gewusst hätte, hätte sie den Job nie so schnell angenommen. Außerdem beklagt sie, dass sie nach dem Angriff keinen persönlichen Kontakt mit dem Unternehmen in San Francisco hatte. Sie konnte nur E-Mails schreiben und es dauerte 3 Tage, bis sich jemand meldete, um sich nach ihr zu erkundigen. »Ich bin fast gestorben und so wurde ich behandelt«, fügt sie entsetzt hinzu. »Es ist einfach widerlich.« DoorDash erklärte, man bedauere aufrichtig den Umgang mit Sonjas Fall. Das Unternehmen nehme die Sicherheit seiner Fahrer sehr ernst und dulde keinerlei Belästigungen oder unangemessenes Verhalten. DoorDash fügte hinzu, dass es nun eine kostenlose Arbeitsunfallversicherung für alle US-Fahrer eingeführt habe, doch für manche sei dieser Schritt zu wenig, zu spät. Trotz all der Maßnahmen, die wir ergreifen, um die Sicherheit unserer Mitmenschen zu gewährleisten, können wir nicht verhindern, dass bestimmte Individuen den Drang entwickeln, unschuldige Menschen zu jagen und zu verletzen. Menschen, die das immer weiter wachsende Dienstleistungsangebot ausnutzen, um diejenigen anzugreifen, die verzweifelt versuchen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Solche Menschen werden immer einen Weg finden, durch das Netz zu schlüpfen. Und das Erschreckende ist, egal was wir tun, wir werden nie vollkommen sicher sein, egal wo wir sind oder was wir tun. Als ich noch am Gemeinschaftskolleg war, arbeitete ich in einer Pizzeria, die buchstäblich mitten im Nirgendwo lag. Sie befand sich in einem Einkaufszentrum am Rande einer Schnellstraße in einer sehr ländlichen Gegend. Rund um den Laden waren nur vereinzelt Menschen zu finden, und obwohl das Geschäft nie richtig pleite ging, verdienten wir kaum Geld, sodass wir rund um die Uhr mit einer minimalen Besetzung arbeiteten. Besonders spät in der Nacht waren manchmal nur 2 Personen im Laden, ich und ein anderer Typ. Einer machte die Pizzen, während der andere sie zu den Kunden auslieferte. Es war zwar nicht immer ein perfektes System, aber wir kamen damit klar. Ohne Zweifel war die beste Schicht immer am Mittwoch oder Donnerstagabend, einfach weil es so ruhig war. An einem späten Mittwoch- oder Donnerstagdienst bekam man quasi Geld dafür, einfach da zu sitzen und mit dem Kollegen Dummheiten zu reden. Man erhielt vielleicht 1 oder 2 Anrufe, aber nichts Stressiges. Und das war's. Doch an einem Abend erhielten wir fast genau um 23 Uhr, also eine halbe Stunde vor Ladenschluss, einen Anruf. Zu anderen Zeiten wären wir vielleicht sauer gewesen, aber dieser späte Anruf war so untypisch, dass wir es kaum verarbeiten konnten. Ich glaube, es war tatsächlich das erste Mal, dass wir einen so späten Anruf bekamen. Zu der Zeit saß mein Kollege in seinem Auto und machte sich eine kurze Raucherpause, bevor wir anfingen, den Laden aufzuräumen. Ich war also ganz allein, als ich das Telefon klingeln hörte. Ein Teil von mir wollte den Anruf ignorieren, doch meine Neugier überwog. Die meisten Familien in diesem Landkreis betreiben ihre Farmen und gehen abends recht früh schlafen. Wer also ruft so spät an? Als ich abhob, erkannte ich die Stimme am anderen Ende nicht. In diesem Job kenne ich fast alle Stammkunden und weiß meistens genau, was sie bestellen, aber es ist nicht ungewöhnlich, dass auch jemand Neues anruft. Was jedoch wirklich merkwürdig war, war, wie sich die Bestellung dieses Mannes von den üblichen Anrufen unterschied und auch, wie er sich insgesamt verhielt. Bereits zu Beginn fiel mir auf, dass etwas nicht stimmte. Seine Stimme war sehr heiser, als hätte er in einer Brennerei gelebt und zum Frühstück Zigarren geraucht. Es war klar, dass dies ein ungewöhnlicher Anruf werden würde, als er als erstes nach einem Hamburger fragte. Ich war perplex und sagte, »Sir, hier ist eine Pizzeria. Soll ich Ihnen unsere Speisekarte vorlesen?« Dabei hatten wir nur etwa 6 verschiedene Pizzen mit ein paar Beilagen. Der Mann erwiderte, dass es in Ordnung sei, denn alles, was er wolle, sei Hamburgerfleisch. Ich nahm an, er meinte damit wahrscheinlich Hamburgerfleisch als Belag auf einer Pizza. Schließlich hatten wir damals auch eine Cheeseburger-Pizza im Angebot. Also bat ich um eine genauere Erklärung. Doch nein, dieser Mann wollte keine Pizza. Er wollte rohes Hamburgerfleisch. Rohes Hamburgerfleisch. Ich wusste nicht einmal, ob ich überhaupt berechtigt war, rohes Fleisch zu verkaufen. Sicherlich kann man rohes Rindfleisch essen. Man denke an Steak Tartare. Aber ich vermutete, dass es lebensmittelhygienische Vorschriften gab, die so etwas untersagten. Ich fragte meinen Kollegen, der zu dem Zeitpunkt viel zu sehr bekifft war, um mir eine klare Antwort zu geben. Also erklärte ich dem Mann ganz ehrlich, dass ich nicht sicher wüsste, ob ich ihm rohes Hamburgerfleisch verkaufen dürfe. Der Mann begann dann so flehend zu werden, dass ich für einen Moment sprachlos war. Es klang, als wäre er verzweifelt auf der Suche danach. So heftig, dass es fast schon unheimlich wirkte. Ich war zu diesem Zeitpunkt noch unschlüssiger, doch als er mir dann ein ordentliches Trinkgeld anbot, fasste ich einen Entschluss. Menschen tun für Geld manchmal wirklich dumme Sachen, oder? Also packte ich, was ich als etwa 10 Dollar wert an rohem Hamburgerfleisch einschätzte, in einen Plastikbehälter, gab seine Adresse in mein Navigationssystem ein und machte mich auf den Weg zu seinem Haus. Zu jener Zeit lieferte ich seit etwa 18 Monaten in diesem Teil von Lawrence County aus. Ich behaupte nicht, dass ich die Gegend wie meine Westentasche kannte, aber ich hatte das Haus dieses Mannes noch nie gesehen. Ich wusste nicht einmal, dass dort überhaupt ein altes Haus stand. Ein altes Bauernhaus am Ende eines langen Schotterwegs, das aussah, als würde es jeden Moment einstürzen. Es hätte perfekt als Spukhaus in einem Horrorfilm dienen können. Als meine Scheinwerfer das ganze Anwesen plötzlich erleuchteten, hatte ich das Gefühl, im Prolog eines Horrorfilms zu stehen. Ich war der arme, naive Pizzabote, dem in der Einleitung eines Films das drohende Unheil bevorstand, das den verrückten, mörderischen Protagonisten einleitete. Ich parkte, ging die wackelige alte Veranda hinauf, da es keine Türklingel gab, klopfte ich einfach an die Tür. Als der Mann öffnete, sah er überraschend normal aus. Man hätte eher erwartet, dass eine verfallene alte Hexe an der Tür erscheint, als ein Mann in einem Strickwesten, der wie der Inbegriff eines fürsorglichen Vaters wirkt. Während ich ihm den Plastikbehälter mit dem Hamburgerfleisch übergab, konnte ich es nicht unterdrücken, ihn zu fragen, warum er rohes Hamburgerfleisch bestellt hatte und nicht ein reguläres Menüelement. Ich nahm an, er wolle es zu Hause grillen oder ähnliches. Doch der Mann lächelte nur, schüttelte den Kopf und erklärte, dass er es roh essen wolle. Ich konnte den Ausdruck von Ekel und Verwirrung, der sich unweigerlich auf meinem Gesicht abzeichnete, nicht verbergen. Daraufhin begann der Mann in einen langen Monolog über die Vorteile des rohen Fleischessens. Er benutzte viele wissenschaftliche Begriffe, die mir fremd waren, doch er schien genau zu wissen, wovon er sprach, was mich auf seltsame Weise für einen kurzen Moment beruhigte. Während er in seinem Portemonnaie nach einem Trinkgeld suchte, reichte er mir 11 zerknitterte Ein-Dollar-Scheine. Als ich sie zählte, dachte ich, danke Mann, das ist wirklich großzügig. Genau in diesem Moment blickte ich auf und sah, wie der Mann den Deckel des Plastikbehälters öffnete, das Fleisch an seine Nase führte und einen langen, tiefen Atemzug nahm. Sein Verhalten wirkte alles andere als normal. Statt eines angenehmen, appetitlichen Geruchs schien er regelrecht von dem rohen Fleisch erregt zu sein. Nachdem er tief eingeatmet hatte, zuckte er zusammen, seine Augen rollten in ihren Höhlen und ein glasiger Ausdruck breitete sich auf seinem Gesicht aus. In diesem Moment war mir klar, das ist mein Zeichen zu gehen. Ich bedankte mich peinlich berührt und war erleichtert, das Grundstück verlassen zu können. Gerade als ich mich umdrehte, um die Veranda zu verlassen, bemerkte ich etwas, das sich in dem schwach beleuchteten Flur hinter dem Mann bewegte. Etwas, das aus einem Türrahmen herausschaute, etwa auf Taillenhöhe. Es waren große, verängstigte Augen, die mich aus tief eingesunkenen Höhlen anstarrten. Es war ein Kind. Ohne genau zu wissen, warum, fragte mich mein innerer Antrieb, »Bist du ein Kind?« Anstatt mir ein breites Lächeln zu schenken oder in typischer Weise stolz über seine Vaterschaft zu sprechen, was zu seinem strickwestenhaften Vaterlook gepasst hätte, drehte sich der Mann plötzlich wütend um. Das Kind wirkte sichtlich verängstigt und verschwand aus meinem Blickfeld. Als der Mann sich wieder zu mir umdrehte, starrte er mich mit einem tiefen, düsteren Blick an, der mir einen Schauer über den Rücken jagte, als hätte ich etwas Unaussprechliches getan. Ich bedankte mich erneut und verließ so schnell ich konnte das Grundstück. Dabei achtete ich darauf, ihm nie ganz den Rücken zuzudrehen. Es dauerte 20 lange Minuten, bis ich zur Pizzeria zurückfuhr, in denen ich die gesamte Begegnung immer und immer wieder in meinem Kopf abspielte. Kaum angekommen, rief ich sofort die Notrufnummer 911, weil ich keine Ahnung hatte, was in dem Haus vorgefallen war. Es konnte nicht gut ausgegangen sein. Kein Kind sollte so verängstigt sein, falls dieser Mann tatsächlich sein Vater war. Meine Logik war, dass ich anrufen könnte, um herauszufinden, ob ich einfach zum falschen Zeitpunkt dort gewesen war, ob ich die Handlungen des Mannes aus dem Zusammenhang gerissen hatte oder ob etwas Schreckliches in diesem Haus vorging, das mich für den Rest meines Lebens mit Schuldgefühlen verfolgen würde. Was ich jedoch nicht erwartet hatte, war eine dritte Möglichkeit, die sich als noch schlimmer herausstellte als die ersten beiden. Also rief ich die Polizei an. Diese kam, um den Vorfall zu überprüfen. Kurz darauf meldete sich ein Beamter, der mir versicherte, dass er das Haus des Mannes besucht, alles gründlich inspiziert und festgestellt habe, dass es in Ordnung sei. Ein Polizist hatte mir gesagt, dass ich mich beruhigen solle, was mich einerseits ein wenig dumm fühlen ließ, weil ich mir solche Sorgen gemacht hatte, andererseits aber auch nicht beruhigte. Ich konnte es einfach nicht glauben, dass der Mann, dem ich eben rohes Hamburgerfleisch geliefert hatte, all die merkwürdigen Dinge, die ich gesehen hatte, so einfach abtun konnte und dann einfach davonspazierte. Seit diesem Vorfall habe ich nie wieder eine Lieferung zu diesem Haus gemacht und ich habe mich auch nicht darüber beschwert, dass ich keine weiteren seltsamen Aufträge mehr erhielt. Doch bis heute frage ich mich, was wirklich mit diesem Mann und seinem Kind los war und ob ich mehr hätte tun sollen, um nachzuforschen. Am meisten quält mich der Gedanke, dass irgendwo da draußen ein Kind sein könnte, das eine so schreckliche Erfahrung durchlebt und sich fragt, warum hat dieser Mann mir nicht geholfen?